Meine Güte, wie geht das hier los? In dieser zweiten Halbzeit die Ecke kommt. Und bei Glückes! Da ist das Tor! Und für ein Tor mit dem Lunkenfuß!
Glück auf und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Schalke 04 Podcasts. 8 Ausgaben haben wir mittlerweile produziert und heute kommt Folge 5 plus 04 mit Mike Bujo Büskens. Mein Name ist Henrik Hohenberger, mir gegenüber sitzt wie immer mein Kollege Dominik Abel und wir freuen uns auf eine spannende Zeit mit einem Eurofighter, der auf Schalke große Spuren hinterlassen hat und noch immer diesen Verein lebt wie kaum ein zweiter. Und dabei wurde bewusst, Fußball ist die schönste Nebensache der Welt, aber es gibt Dinge, die sind viel, viel wichtiger. Es gab Gänsehautmomente, als Bujo über seine schwere Zeit sprach, in der er dem Tod näher war als dem Leben. Aber auch Situationen im Podcast, als wir Tränen in den Augen hatten vor Lachen, vor allen Dingen, als wir die Sprachnachrichten seiner ehemaligen Mitspieler Oliver Reck, Gerald Asamoah und Juri Mölder abgespielt haben. Da wurde es dann richtig lustig, Stichwort Kabinenfest und Pommes aus den Niederlanden. Aber wir wollen nicht vorgreifen, hört selber.
Hallo, Mike Büskens. Schön, dass du hier bist. Wir freuen uns total. Wir haben eigentlich schon die letzten Wochen, Monate immer daran geplant, dich zu fragen, dass du hier hinkommst. Von daher freuen wir uns wirklich sehr.
Schön, hier dass wird du da gelogen bist. Ohne Ende, aber lass uns weitermachen.
Aber dafür machen wir ja einen Podcast, damit man unsere leicht erröteten Gesichter nicht sieht, wenn die dann so anlaufen, wenn wir lügen.
Abgesehen davon haben wir die Liste von unseren Planungen und da stehst du wirklich ganz oben. Das kann man am Datum sehen.
Sehr gut. Bujo, wir haben eine Rubrik bei uns, da stellt man sich vor. Und man stellt sich vor mit einem Musikstück, mit einem Lied, was einen das ganze Leben lang begleitet hat, sein Lieblingsstück oder vielleicht bei dir Fangesänge. UEFA Cup 97, rein theoretisch könnte das was sein. Wir machen das, um den Leuten die Person etwas näher zu bringen. Wir könnten jetzt sagen, stell dich vor mit deinem Alter, wohnhaft so und so, so und so, so und so. Fanden wir nicht ganz so spannend, sondern jetzt hast du leider die Piep-Karte und dementsprechend musst du jetzt mal anfangen, ein bisschen Gas zu geben.
Ja, ich denke, das wird unfassbar schlecht, aber wenn ihr es unbedingt drauf anlegt, dann würde ich doch sagen, dass wir jetzt gemeinsam oder ich alleine
singen. Wenn wir es kennen, singen wir auch gerne gemeinsam. Das ist überhaupt kein Problem.
Wann sollen wir anfangen?
Wenn du anfängst.
Du bist der Taktgeber.
Du bist Taktgeber.
Wir schlugen Roder,
wir schlugen Trabzon, wir schlugen Brügge sowieso, Valencia, Teneriffa, Inter Mailand, das war eine Show.
Ja, perfekt. Besser kann es nicht sein.
Gib die goldene Platte von Dieter.
Oh, genau. Die goldene Platte von Dieter. Du kommst definitiv weiter. Bist du denn ein musikalischer Typ oder was bedeutet dir dieser Song? Warum hast du dir diesen Song ausgewählt?
Ja, was bedeutet der mir? Weißt du, ich finde immer wichtig, dass es, wenn man irgendwo war, wenn man irgendwo arbeitet, dann gibt es eigentlich nichts Schöneres, als wenn man so seine Spuren hinterlässt, im positiven Sinne. Und mit diesem Jahr 1997 oder 96, 97 haben wir uns alle unsterblich gemacht. Und das ist etwas, was du mit Geld nicht bezahlen kannst. Also ich finde sowas überragend, weil, das ist, guck mal, ich bin jetzt, weiß nicht, wie viele Jahre nicht mehr aktiv, glaube ich, seit 2002.
Für uns bist du so also, aktuell, aktueller denn je.
Nein, aber jetzt bin ich schon 18 Jahre raus aus dem Metier als Fußballprofi und trotzdem ist es das, was die Leute immer mit mir verbinden werden, ne? Also diesen Europapokalsieg und es ist was Einmaliges in der Historie bei einem doch sehr bedeutenden Traditionsverein und das ist etwas, was mich berührt und das macht's im Endeffekt aus.
Hast du das denn schon mal unter der Dusche morgens gesungen? Also verfolgt dich das so extrem?
Wenn ich das unter der Dusche singen würde, dann wäre ich doch relativ schnell allein zu Hause, weil dann würden die anderen weglaufen.
Platzen Nein. Die Fliesen von der Wand.
Das höchstwahrscheinlich auch. Also ich habe kein musikalisches Talent. Aber ich hätte noch ein zweites Lieblingslied gehabt von Simple Minds, Don't You.
Ja.
Forget About Me. Ist ja ähnlich. Ne? Also ich finde das wichtig, dass man seine Spuren hinterlässt. Und wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt, aber das macht's aus. Und wenn es dann noch einer der bedeutendsten Vereine in Deutschland ist, wo man einen Teil der Historie mitschreiben durfte, dann, ja, dann finde ich das echt spannend. Und dann gibt mir das auch das Gefühl, dass ich all meine Entscheidungen doch, die ich getroffen habe, dass die doch größtenteils richtig waren.
Spuren hinterlassen hast du meistens als Mike bzw. als Bujo, aber in deinem Personalausweis steht eigentlich Michael. Michael Büskens. Wieso nennen dich alle nur Mike?
Weil wir damals in der Schulklasse, glaube ich, 4 Michaels hatten. Und dann wurde das so ein bisschen gesplittet. Ursprünglich sollte ich Uwe heißen, weil mein Vater großer HSV-Fan war, Uwe Seeler-Fan. Meine Mutter konnte sich durchsetzen und so ist aus dem Uwe dann Michael geworden und die Welt wollte dann, dass aus dem Michael ein Mike oder ein Bujo wird.
Überleg ich mal, dann hätten die 97 Uwe quer durchs Stadion geschrien.
Langgezogenes U.
Ja. Nennt dich überhaupt noch einer Michael?
Meine Patentante. Die nennt mich tatsächlich so. Die wird in diesem Jahr 90 und die sagt zu mir Michael.
Wahnsinn. Ein anderer Spitzname ist Bujo. Ich kenne dich nur unter Bujo, aber der Ursprung, warum du Bujo heißt, der ist vielen gar nicht bekannt. Klär uns mal eben auf.
Ist ganz einfach. Früher war es gang und gäbe, dass man nicht erst zum Trainingsbeginn den Platz betrat, sondern teilweise schon eine halbe oder dreiviertel Stunde früher draußen war. Und man dann die Gelegenheit genutzt hat, heute würden die Athletiktrainer wahnsinnig werden, aber dann einfach aufs Tor zu ballern.
Und 17 Muskelfaserrisse dann?
Nein, nie. Ich hatte echt nie einen Muskelfaserriss, gar nichts. Also mir hat es nicht geschadet. Und in dieser Art Training, ja, war ich dann meistens im Tor. Ich war und ich bin immer noch großer Real Madrid-Fan. Zur damaligen Zeit stand ein Francisco Paco Bujo im Tor, der Vorgänger von Bodo Ilgner. Und dann war der Weg nicht mehr so weit. Ne, aus dem Büskens wurde dann Bujo. Und der Spitzname ist bis heute geblieben.
Ja, du sagst es, Bujo, wir haben recherchiert, wir wussten es ja, 313 Spiele, 6-mal spanischer Meister. Warum war er so dein Vorbild, dein Idol so ein bisschen? Oder einfach, weil es Real Madrid war?
Weil es Real Madrid war und ich halt vor dem Training immer am Tor stand. Und nicht, weil ich jetzt so seine Art des Torwartspiels so überragend fand oder so. Ja, ihr müsst euch vorstellen, wie lange ist das her? Das ist, weiß ich, schon
25, 30 Jahre.
Ja, und als er, genau, schon eigentlich über 30 Jahre her, als dieser Spitzname entstand. Und da hatten wir nicht DAZN oder Sky und du konntest nicht permanent alle Spiele in Europa oder weltweit live gucken. Deshalb habe ich gar nicht so viel aktuelle oder damalige Spiele von Paco Bujo gesehen. Ja, da gab es mal ein paar Spiele im Europapokal der Landesmeister, wenn ich weiß, was das ist. Das ist die heutige Champions League. Aber ansonsten hatte das eigentlich weniger mit seiner Art und Weise zu tun, sondern mehr mit dem Umstand, dass er bei Real im Tor stand.
Hast du ihn eigentlich mal persönlich kennengelernt?
Nee, habe ich nicht. Ne?
Ihr habt doch, oder zur damaligen Zeit, habt ihr nie gegen Real Madrid spielen dürfen, viele große Gegner gehabt, aber Real war nie dabei. Hast du bei jeder Auslosung, wenn es denn möglich gewesen wäre in der Konstellation, Champions League damals oder auch als Real mal nicht, Landesmeisterpokal gespielt hat, dass man mal gegeneinander spielt? Also, saßt du vorm Fernseher und hast immer gehofft, Real, 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 oder?
Also ich hab schon mal gegen Barcelona zum Beispiel gespielt, bei einem internationalen Turnier damals mit Fortuna Düsseldorf in meinem ersten Jahr. Das war schon nicht schlecht, also mit richtigen Raketen, mit Michael Laudrup, mit Julio Salinas, mit Zubizarreta, mit Koeman, mit all den Valverde.
Ja, ist ja noch die Truppe, die 92 dann.
Stoichkov war auch bei dem Turnier dabei, aber noch für Sofia. Okay. Und der ist dann danach zu Barcelona gewechselt. Und wirklich mein allergrößter Traum wäre es gewesen, gegen Real zu spielen. Mir egal wo, irgendwo auf der Wiese oder so. Und ich habe mir immer gesagt, wenn ich gegen die spiele, dann bin ich bereit, richtig viel zu spenden. Leider ist daraus nichts geworden, weil ich will mich nicht beklagen. Ich hatte wahnsinnige Momente in meinem Leben, in meinem Fußballleben, die ich nie missen möchte. Aber diesen einen Moment, ich will ihm nicht nachtrauern, Aber das wäre auch nochmal schön gewesen.
Für Schalke kam dann ja dieser Moment gleich zweimal, 2014, 2015 in der Champions League. Wir alle erinnern uns gerne an das 4:3, wo wir hauchdünn an der ganz großen Sensation vorbeigeschrammt sind. Warst du damals eigentlich dabei bei den Spielen?
Beim Hinspiel war ich dabei. Ich glaube, da war ich Co-Kommentator beim Jörg. Und das Geile ist, ich glaube, beim Hinspiel hat Cristiano Ronaldo das 1 oder 2:0 gemacht. Und dann läuft er irgendwie an die Seite und macht seinen Jubel. Und bei diesen Aufnahmen im Fernsehen sieht man dann, wie meine ältere Tochter und meine Frau da im Hintergrund sitzen. Ne? Und das war ja, Wahnsinn. Also die haben weder großartig was mit Real zu tun, noch sind sie so Schalke-fanatisch. Aber das war dann der Moment, mit dem damaligen Weltfußballer auf einem Bild zu sein.
Aber am Bernabeu warst du nicht am Start?
Nee, war ich nicht am Start.
Wir haben es auch schon erlebt, dass wir dich in der Stadt getroffen haben, gefragt haben, was machst du hier? Und da hast du gesagt, ja, ich bin hier privat, ich bin vor Ort. Wie kann es, dass du dich so mit diesem Verein identifizierst?
Ja, ich glaube, dass ich doch relativ gut zu den Grundwerten passe, also dieser Region, aber auch den Werten, die Schalke zu dem gemacht haben, was Schalke heute ist. Und deshalb passt das so gut. Ich habe mich eigentlich vom ersten Tag hier sehr, sehr, sehr wohl gefühlt. Und das hat sich bis zum heutigen Tage nicht geändert. Dieser Verein ist für mich etwas komplett Besonderes, weil er Leidenschaft, Hingabe verkörpert, weil er Kampf für Kampf steht, für Einsatzwille. Und deshalb fühlte ich mich hier immer sehr, sehr wohl und fühle mich bis zum heutigen Tage hier sehr wohl.
Das sind die Attribute, die auch komplett auf dein Spiel, auf dich zutreffen. Ne?
Definitiv, definitiv.
Jetzt müssen wir mal eine Frage stellen und hoffe, dass du mir jetzt nicht gleich den Kopf abbeißt. Hast du in der Saison 96, 97 eigentlich an Gewicht zugelegt?
Ah, du meinst wegen Currywurst. Doppelt Currywurst, doppelt Pommes.
Ja, gut mitgedacht. Klär uns mal auf, was da dein Ritual war in der UEFA Cup-Saison.
Ja, ich meine, Fußballer, vielleicht Sportler generell neigen dazu, oder ich weiß nicht, ob alle, aber ich denke doch relativ viele, aber ich war auf jeden Fall einer von denen, die doch sehr abergläubisch sind. Und es war so, dass ich das Ritual einmal vollzog. Wir waren erfolgreich. Ja, und dann klammert man sich natürlich an solchen Sachen. Und so war es dann vor jeder Runde. Doppelt Currywurst, doppelt Pommes. Aber ohne Mayo. Ne? Weil, wie du sagst, ich musste ja damals auf die Linie achten. Und
war es vor jeder Runde oder nach jeder überstandenen Runde?
Also oder sowohl
als auch.
Wollte ich gerade sagen. Ja? Nee, eigentlich ist es ja. Es ist ja vor der Runde, ist nach der Runde. Und von daher war das für mich doch ein sehr angenehmes Ritual. Ich war bereit, das auf mich zu nehmen für den Erfolg des Vereins.
Ein Wahnsinnstyp, du bist so ein Wahnsinnstyp.
Uneigennützig, weißt du, habe ich mich geopfert.
Ein Mannschaftskollege, ehemaliger, der meint das nämlich auch.
Ja, eine Frage habe ich, wie er sich das denn erklären kann, dass sein Gewicht immer so schwankend ist. Vielleicht kann er was dazu sagen. Würde mich sehr interessieren.
Olli Reck, guter Kumpel von
dir. Ja, das habe ich schon rausgehört. Das habe ich schon rausgehört, dass Olli das ist. Bei mir ist das relativ einfach zu erklären. Das Leben funktioniert nach dem Belohnungsprinzip. Wenn ich sehr zufrieden bin mit so, wie sich Dinge entwickeln, dann neige ich dazu, mich mit Süßigkeiten dafür zu belohnen. Es ist aber auch so, dass wenn es sehr stressig ist, ich auch dann auf Süßigkeiten zurückgreife, weil es ja so ein bisschen Stresskiller sein soll für mich. Also da ich eigentlich weder rauche noch trinke, ist das eigentlich mein einziges Laster.
Und futterst dadurch je nach
Lage. Ja, und auch da, ich meine, weißt du, so als ich in Fürth war und wir ja beim ersten Mal, ja, auch wenn wir dann wieder runter mussten aus der Bundesliga, aber wir hatten ja alles in allem doch eine sehr, sehr erfolgreiche Phase. Vielleicht die erfolgreichste, nicht nur vielleicht, das war die erfolgreichste Phase der Spielvereinigung. Da gab es natürlich auch diese Rituale, ne? So aus Aberglauben, Tüte M&Ms oder Balsenkekse oder. Und ich hätte mir vielleicht andere Rituale überlegen sollen, ja.
Naja, Zitronengras knabbern macht ja auch nicht immer Spaß.
Ja, das stimmt.
Du hast gerade erzählt, dass du ein abergläubischer Mensch bist. Was hattest du denn sonst für Rituale? Also ich erinnere mich zum Beispiel an so einen Schuh, den du gespendet hast nach dem UEFA-Cup-Finale. Der hat ein großes Loch am dicken Zeh. Hast du den Schuh...
Entschuldige bitte, ich habe den nicht gespendet.
Ey. Ach so, der ist da.
Hallo! Ja, dauerhaft überlassen.
Ich habe ihn ausgeliehen, aber doch nicht gespendet. Dazu hänge ich viel zu sehr an diesen Sachen.
Okay.
Ja, das war auch so ein Ding. Also ich meine, ich musste den tapen fürs Finale. Heutzutage undenkbar, weil heute hat jeder, der sich drüben umzieht, hat einen Schuhvertrag und hat da, weiß nicht, 10 bis 15 Paar in seinem Schrank stehen. Und bei uns war es damals so, Flori Simon, okay, zwei Paar Schraubstollen, zwei Paar Nocken. Und damit musst du übers Jahr kommen. Und wenn das nicht funktioniert, dann schau, ne, wo du die Schuhe herkriegst. So einfach war das.
Flori, damals unser Zeugwart, Vorgänger von
Enrico. Genau, von Enrico. Genau. Und es war dann natürlich so, wenn du jetzt, weiß ich, du gewinnst dann, ja, gegen Brügge, machst du dieses geile Tor, ja, dann kommt die nächste Runde, okay, ja, dann willst du die Schuhe nicht mehr ausziehen. Ich finde, das ist ein sehr sensibles Thema. Ne? Vielleicht sieht die heutige Generation das anders, aber der Schuh ist dein wichtigstes Werkzeug. Da musst du dich drin wohlfühlen. Und ich habe also sehr ungern dann neue Schuhe angezogen. Und habe dann gesagt, okay, mit diesen Schuhen gehe ich auch durchs Finale. Ja, und so war es dann auch. Und wie gesagt, Dank an den Tape-Hersteller, weil die haben dafür gesorgt, dass die Dinger auch noch halten.
Und sonst noch irgendwelche Rituale? Linker Stutzen zuerst?
Ja, und auch weiß ich nicht, bevor ich auf den Platz ging und so. Ja, also wahnsinnig viele. Lass uns nicht drüber reden. Es ist Irrsinn. Es soll keinen dazu ermutigen, genauso bescheuert zu werden, wie ich es war. Nein.
Du hast vorhin, haben wir den Einspieler gehört, jetzt gerade hast du von dem Tor in Brügge gesprochen. Welche Erinnerungen hast du? Was kommen dir für Bilder in den Kopf, wenn du an die Situation denkst? Nach dem Abpfiff, das Feiern mit der Mannschaft, die Situation, wie du mit deinem Hintern quer über den schneebedeckten Rasen rutscht.
Na, also, ich meine, das war eigentlich so die erste schwierige Situation in meiner Karriere. Wie alt war ich da? 28 oder so. Ich war es immer gewohnt zu spielen. Also ich bin als 21-jähriger Profi geworden bei Fortuna Düsseldorf. Da verletzt sich jemand vor dem ersten Bundesligaspiel. Und ich mache in dieser, als Vertragsamateur, mache ich 32 von 34 Spielen und bin nur zweimal gelb gesperrt. Also für mich gab es nie eigentlich das Gefühl, von der Bank zu kommen. Und dann kam Hüb. Hüb kam, ich glaube, vor Trabzon.
Mhm. Ja. Also nach Rode.
Ja. Und
den haben wir noch rausgekickt.
Den haben wir mal aber vom Allerfeinsten rausgekickt. Naja, und Hüb kam dann und sagte, okay, für ihn stehen die Tore in der Mitte und nicht außen und er braucht nur einen von beiden. Und damals hat Ingo und ich, wir haben nicht so schlecht harmoniert. Aber er bräuchte halt nur einen von beiden. Und er hat sich dann in dieser ersten Phase für Ingo entschieden. Das heißt, ich musste mit einer Situation klarkommen, die nicht ganz so einfach für mich war. Also ich kann mich auch daran erinnern, auf dem Rückflug von Trabzon, da ging es mir mal richtig schlecht. Und das hatte nichts damit zu tun, dass der Pilot so unruhig geflogen ist. Und das hatte andere Gründe. Weil ich davon Dingen Gebrauch gemacht habe, flüssiger Art, die ich sonst nicht bevorzuge, weil ich so gefrustet war. Und dann hatte ich eigentlich, ja, ich glaube, vor dem Spiel gegen Brügge gab es nochmal ein Spiel gegen Fortuna. Da habe ich dann gespielt und hatte dann wieder eigentlich die Chance beim Spiel gegen Brügge, weil ich anfing, für mich selbst Werbung zu machen. ja, die Rahmenbedingungen waren natürlich perfekt für mich. Weißt du, so richtig Schweinewetter, so richtig zum Suhlen, so aussehen wie eine Sau. Das war so genau mein Ding, tackeln ohne Ende. Ja, also nochmal danke an den Wettergott. Der hat mir einen richtigen Gefallen getan. Ja, und dann konnte ich mich in dieses Spiel festbeißen. Ja, und dann hat der Olaf dankenswerterweise den Elfer verballert. Der belgische Abwehrspieler hat dann nicht zugelassen, dann, dass Danny Verlinden den Ball aufnimmt wieder, sondern hat ihn eigentlich unnötigerweise zur Ecke geklärt. Ja, und der Rest war dann wie im Film.
Ja, den hast du mal richtig reingeschweißt, ne?
Ja, definitiv. Also den
triffst du wahrscheinlich einmal von 100 Mal so, ne?
Also das, einer meiner Stärken war ja auch, dass ich relativ gut schießen konnte. Platziert und hart. Nichtsdestotrotz passte da natürlich alles, ne, von den Abläufen. Und die Bedingungen waren halt auch nicht ganz so einfach. Den habe ich echt perfekt getroffen. Unfassbar, so ein Dropkick, so ein bisschen über den Spann gerutscht. Und dann hat es eingeschlagen. Das war natürlich echt, boah, kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Das war echt unfassbar. Und dann bist du ja nicht mehr Herr deiner Gedanken. Also was dann danach passiert, das malst du dir ja nicht vorher aus.
Also ich habe doch nie jemanden so jubeln sehen.
Ja.
Also auf diese Art. Also
nein, also ich meine, wie gesagt, du musst das in dem Zusammenhang sehen. Auf einmal spielst du nur noch eine untergeordnete Rolle und willst aber unbedingt wieder da rein. Und dann passiert sowas. Ja, das war schon geil. Ja. Und wer war der Erste beim Jubeln, der bei mir war?
Martin oder Juri?
Martin,
genau. Ja.
Ja, der war dann der Erste, der bei mir war. Und das war, ja, unfassbar. Das ist, ja, ein geiler Moment.
Weil du das gerade so erwähnst, bedeutet dir das viel, dass Martin da war?
Ja, ich schätze ihn einfach ohne Ende. Ich hab ihn als Stürmer total geschätzt, weil er in der Box, da war der überragend, handlungsschnell, konnte mit beiden Füßen abschließen. Der war eine richtige Waffe und auch als Typ sehr, sehr angenehm. Ja, wir sehen uns ja auch heute noch des Öfteren, weil er ja in der Jugend Stürmertrainer ist, weil er auch Repräsentant des Vereins ist. Da sehen wir uns auch sehr häufig hier bei den Spielen und ich mag ihn einfach als Typ.
Ich fand's immer total geil, weil er der hat auch die Schwierigen immer total super gemacht. So, da kam so ein Flachpass, der titschte noch einmal auf dem nassen Rasen auf und normalerweise trifft ihn jeder mit dem Schienbein oder mit dem Knie und der kam trotzdem noch mit dem Fuß ran, hat den so platziert in die lange Ecke gesetzt.
Ja, der hatte eine überragende Abschlusstechnik, so, ja. Weißt du, so eine, ich sag mal, so eine Wettkampftechnik, ja. Ja, weil all das, was du vielleicht im Training machst, ist das eine, aber unter Druck, ne, da musst du es halt auch abrufen können. Und da war er wirklich überragend. Du hast ja nicht umsonst dann später nochmal Torschützenkönig bei Hansa Rostock.
Zweimal.
Und ja, genau, und auch noch bei 60 München geworden. Also da musst du ja erstmal Torschützenkönig werden.
Du hast gerade den Jubel beschrieben. Was ist mit dem Trikot passiert? Hat Flori das noch irgendwie?
Nee, das müsste ich im Keller haben.
Ihr habt in Weiß gespielt, ne? Also es
ja, ja, ja.
War zu Beginn des Spiels was
heißt. Ja, ja, genau. Das müsste bei mir im Keller sein. Boah, ich habe da noch so viel im Keller, ey. Wahnsinn. Ja, ich habe da noch Wimpel, ich habe da noch, ich weiß nicht, was ich alles hab. Ja.
Ja, es gibt manche Dinge, die man halt nicht abgibt, ne?
Ja, definitiv, definitiv. Und ja, leider hat man mir mal das UEFA Cup Trikot geklaut, wurde bei uns eingebrochen und da kam das weg. Das ist etwas, was echt wehtut, weil das ist etwas, was geht's nicht ums Materielle,
ja, da geht's das kann ich mir richtig vorstellen.
Ideelle und ja. Das kriegst du halt nie mehr wieder.
Da hättest du lieber einen Goldbarren daneben gelegt, ja, da hätte er den nehmen können, alles nehmen können.
Nur die, nicht hätten, das die hätten, weiß ich nicht, alles ausräumen können, aber das hätten sie lassen können. Und ja, das sind Dinge, die gehören aber leider auch zum Leben. Aber das auch das, jetzt sind wir wieder beim Aberglauben, es war ja echt schweinekalt, ne? Schweinekalt, ja. Regnerisch, Schnee lag auf dem Boden. Ich permanent grätschend, also von oben bis unten klitschnass. Und auch damals hattest du ja die Chance, dein Trikot zu wechseln.
In der Halbzeit.
In der Halbzeit. Ich habe es nicht gewechselt, weil die erste Halbzeit lief so gut für mich. Also dann ziehe ich das halt durch und ich habe gefroren wie ein Schneider. Ich habe gezittert in der Halbzeit. Es war unfassbar. Das, wie gesagt, da sind wir wieder beim Thema Aberglauben und wie sinnig oder unsinnig das ist. Ich habe dieses nasse Ding anbehalten und jetzt könnte ich ja behaupten, nur weil ich es anbehalten habe, habe ich ja das Tor gemacht.
Man muss erst mal das Gegenteil beweisen. Genau. Ne?
Und das wird schwer.
Ein wunderbarer Moment war sicherlich auch das Auswärtsspiel in Valencia, als die Fans dir ein Geburtstagsständchen gesungen haben. Sind das auch so Momente, die dir immer mal wieder präsent sind?
Ja, also wenn man an diese Saison generell denkt oder an die Europapokalsaison, dann kommen natürlich auch diese Momente. Definitiv. Die Spanier haben unsere Fans hier aus dem Block gelassen. Wir haben für deutsche Verhältnisse relativ spät gespielt, für spanische Verhältnisse vollkommen normal, sodass wir, als wir dann umgezogen waren und so, wir halt schon nach Mitternacht hatten und ja, an dem Tag hatte ich dann Geburtstag und das war natürlich überragend, also es war echt überragend. Ich glaube, ich war noch auf den Schultern von Olli Held und ja, da singen dann 5000 Leute. Ja, auch das berührt, definitiv. Und deswegen, weißt du, da, es gibt eine besondere Symbiose zwischen diesem Verein und mir irgendwie. Und das hat im Besonderen was damit zu tun, mit den Leuten, die diesen Verein leben. Mit dieser Stadt, die diesen Verein auch so besonders machen. Und deshalb durfte ich solche Momente erleben. Einfach wunderschön. Ein
paar Runden weiter, Mailand. Vielleicht auch ein Ritual, vielleicht auch Aberglaube. Da schießt Marc Wilmots den entscheidenden Elfmeter und du guckst nicht hin. Stimmt das?
Ja.
Du hast auf die Kurve geguckt, ne?
Ja. Wobei hätte ich eigentlich nicht machen dürfen, weil, wenn ich mich an Charlie Neumann orientiert hätte, ja, der hat ja beim Halbfinale, als Johan de Kock anlief, hat er ja, genau.
Nicht hingeguckt.
Hat er auch nicht hingeguckt.
Der Johan hat versemmelt.
Und ja, nicht nur, dass er versemmelt hat, sondern Charlie ist aufgesprungen, hat gefeiert, weil um ihn herum natürlich auch alle Leute gefeiert haben und gejubelt haben. Ja?
War halt ein Auswärtsspiel, ne?
So. Und naja, aber ich habe mir das nicht angucken können. Definitiv nicht. Ich habe es natürlich dann im Nachhinein noch, weiß ich, hunderte Male gesehen. Der war echt geil geschossen. Das ist unfassbar gewesen, was wir in diesem Jahr erlebt haben. Unfassbar, wir als kleiner, sag ich mal, Entschuldigung, soll ich respektlos klingen, aber wir so als kleiner Kackverein. Na, so 19 Jahre, glaube ich, waren wir international nicht vertreten. Also wir waren der Außenseiter vom Außenseiter. Und dann bist du auf einmal in diesem Finale.
Spielst gegen eine Star-Truppe, Inter Mailand, Zamorano vorne drin, Aaron Winter, Paljuka im Tor, Bergomi in der Verteidigung.
Also ja, das ist ja, und Angelo Mark kam irgendwann rein. Zanetti war noch blutjung, der hat dann später mit 40 noch bei Inter gespielt. Also das waren echt Legenden. Paul Ince im Mittelfeld, ja, Liverpool, Manchester hat er gespielt. Das war echt Maurizio Ganz als italienischer Nationalstürmer und so. Und ja, dann haben wir es ja auch echt ordentlich gemacht auswärts. Also uns ist es echt lange Zeit gelungen, sie wegzuhalten bei unserem Tor. Wir hatten selbst ein paar Möglichkeiten. Willi hatte eine. Ich hatte zwei sehr interessante Schüsse. Ja, also der hätte auch mal, da hätte er einmal vielleicht daneben greifen können, aber die hat er beide sehr, sehr gut gehalten. Und dann schießt der Zamorano. Also ich meine, ich mag ihn ja eigentlich, weil er ja Madridista war. Aber dann macht er dieses Kacktor. Dann macht er dieses Kacktor und du hast gedacht, was passiert hier gerade? Es war so laut. Du hast dein eigenes Wort nicht mehr verstanden. Ne? Also, und wie wir dann eigentlich, obwohl wir über weitaus weniger internationale Erfahrung verfügt haben, wie wir dann alles in allem damit umgegangen sind, das war schon richtig gut. Natürlich auch begünstigt dadurch, dass, glaube ich, Fresi oder so eine rote Karte noch bekam.
Ja, ja.
Und natürlich hatten wir auch noch eine brenzlige Situation zu überstehen, ja, wo Maurizio Ganz, glaube ich, ja, über Jens den Ball hob. Und ich dann glücklicherweise näher stand als er. Und dann hat er mich, glaube ich, gefoult. Es gab Freistoß. Keine Ahnung, aber echt, das war unfassbar geil. Also die Atmosphäre in diesem Stadion, 25.000, ja, Königsblaue da in der Kurve, unfassbar, echt unfassbar. Ich habe ein Freund von mir war jetzt in Italien und der war unter anderem auch bei dem Spiel von Milan. Und dann sagt er, boah, schon imposantes Stadion, aber damals bei euch waren weitaus mehr im Stadion. Und deswegen, dann wird dir das wieder bewusst, dann siehst du so ein Bild von diesem Stadion. Das war ja, wir haben am Tag vorher da trainiert und wenn du einen Flugball annehmen wolltest, ne, dann war das total schwer, sich so zu orientieren, weil durch das Dach und den Ball damals musstest du da schon sehr, sehr aufmerksam sein. Also das hat dich fast erschlagen, dieses Stadion. Und es war aber auch etwas, was ich immer total gemocht habe, wenn du das Gefühl hattest, die Leute sind so komplett gegen dich. So, ne? Und die erwarten eigentlich nur, dass sie uns verkloppen, dass sie uns mal richtig den Arsch versohlen. Und das ist etwas, was mir dann eigentlich mehr Energie gegeben hat, als dass es sie gezogen hat. Und ja, dieser Moment war, oder dieser Tag an sich war echt unfassbar. Das größte Übel war, dass wir den nicht dementsprechend gefeiert haben eigentlich, weil wir in der Nacht noch nach Hause geflogen sind. Also was für, im Nachhinein muss man sagen, was für ein Schwachsinn haben wir da gemacht. Ja, du, weißt du, dann hast du echt den größten Erfolg der Vereinshistorie und sitzt dann irgendwo am Flughafen und wartest darauf, dass der Flieger abhebt, um dann in Köln zu landen und dann kommst du hier irgendwann um 4 oder um 5, kommst du dann nach Hause. Wie geil wäre das gewesen, wenn wir das Hotel abgerissen hätten? Ja, also wirklich eine Vollkatastrophe. Eine Vollkatastrophe. Das soll jetzt nicht gegen die damaligen Verantwortlichen gehen, beileibe nicht. Ne? Aber was wäre das für ein geiler Moment gewesen?
Ja. Warum hast du damals eigentlich nicht geschossen in Mailand?
Die offizielle Version war die, ja, mein Schuh ist doch kaputt.
Aber sind wir mal ehrlich, dein linker Huf, der hätte Paljuka wahrscheinlich mit durchs Netz geschossen, oder?
Weißt du, ich bin auch ganz ehrlich. Der Weg von der Mittellinie bis zum 16er, um mir dann den Ball hinzulegen.
Das ist dann Kilometer wahrscheinlich, ne?
Die 5-6 Meter Anlauf zu nehmen. Und dann auch erfolgreich abzuschließen. Da habe ich gedacht, Mike, boah.
Ja. Lieber nicht. Lieber nicht.
Ja, also. Und Martin hat uns auch verraten, war ja der erste Elfmeter in seiner Laufbahn. Da wird der Weg schon lang. Und dann denkst du auch, jetzt
bloß ja, kein Pudding in der Beine. Und ich meine, weißt du, es gab viele Jungs, die gesagt haben, ey Bujo, du musst schießen. Aber dann muss ich sagen, echt, puh, nee, der Weg wäre zu weit gewesen. Da hätte ich echt die Sorge gehabt, dass ich das Ding irgendwie drüber haue oder so.
Martin hat auch gesagt, dass ihm der Elfer von Ingo sehr geholfen hat. Als er den dann gesehen hat, weil der war
unfassbar.
Ja.
Der war ja sowas von reingenagelt. Ja. Unfassbar. Ja. Und jetzt ärgere ich mich natürlich darüber. Ja, weil so als fünfter Schütze hätte ich ja sowieso nicht antreten brauchen. Nein, Spaß beiseite. Also ich glaube, in so einer Situation geht es nicht ums eigene Ego, sondern geht es darum, dass man das Beste für die Mannschaft möchte. Und auch wenn das einige nicht verstanden haben, glaube ich, dass es damals die richtige Entscheidung gewesen ist.
Ja, du hast es gesagt, Eurofighter. Ein Satz von dir ist auch, ich bin lieber das erste Mal Eurofighter als zum 7., 8., 9. Mal deutscher Meister. Das bist du für immer. Aber den größten Sieg deines Lebens, den hast du tatsächlich nicht auf dem Fußballplatz gefeiert. Denn 2005, da hätten wir fast einen Nachruf für dich verfassen müssen. Was ist denn da passiert?
Ja, auch eigentlich meinem Wahnsinn geschuldet. Also, ich konnte eigentlich ja nie akzeptieren, dass man manchmal, wenn man Schmerzen hat, diese Schmerzen auch respektieren sollte und sich dann auch vielleicht besser mal zurücknimmt. Sondern ich wollte eigentlich immer zeigen, dass ich der Stärkere bin, dass der Schmerz gegen mich keine Chance hat. Das führte dann dazu, dass ich Patellasehnenprobleme bekam. Ich war dann Ich war dann nur noch in Anführungsstrichen, aber spielender Co-Trainer der zweiten Mannschaft. Rudi Assauer hat mir damals angeboten, nach meiner Lizenzspielerkarriere mich 5 Jahre an den Verein einzubinden, dass ich in dieser Zeit alle meine Trainerscheine machen sollte, damit wir diesen Weg dann auch auf andere Ebene weiterführen können. Und ich hatte damals so viel Spaß mit den Jungs. Wir hatten echt eine unfassbar geile Mannschaft, also mit Heimeroth im Tor, mit Klesener in der Abwehr, mit Lamotte, mit Sergio Pinto, Mike Hanke, Philipp Trojan, Tamas Scheinal.
Viele Jungs, die auch den Sprung in die Bundesliga geschafft
wirklich,
haben.
Ne? Unfassbar. Christian Panda. Also richtig, richtig gute Jungs. Und mir hat das so viel Freude gemacht, dass ich auch da noch bei jedem Training, bei jedem Spiel dabei sein wollte. Und dann haben wir den Aufstieg in die dritte Liga geschafft und wir waren eigentlich nach der Hinserie waren wir noch auf einem Nicht-Abstiegsplatz und dann ist mir beim letzten Vorbereitungsspiel vor der Rückrunde ist mir in Offenbach die Patellasehne gerissen. Ja, puh, das war alles andere als schön. Also das ist, damals kannte man die oder hatte man wenig Erfahrung mit so einer Verletzung. Und ich kann mich da noch genau daran erinnern, dass ich dann, man muss sich das so vorstellen, dass die Patellasehne die Kniescheibe eigentlich da hält, wo sie sich eigentlich bei jedem gesunden Menschen befindet, nämlich da, wo sie hingehört. Und wenn die Sehne dir reißt, dann verschiebt sich die Kniescheibe. Also bei mir ging sie dann eher so Richtung Oberschenkel. Und da wir damals nur einen Mannschaftsbus hatten in Offenbach und keiner dabei war, der vielleicht mit einem Privatauto da war, war die Rückreise, ich fuhr dann direkt nach Hellersen in die Klinik, war die dann weniger angenehm. Und da wurde ich dann operiert, dann gab es viele Komplikationen, dann ist es nicht angewachsen. Dann mussten sie mir aus dem linken Knie den mittleren Anteil von Knochen und Sehnen entnehmen, ins rechte verpflanzen und. Also ich hatte viele, viele Operationen innerhalb von einem Jahr. Ich glaube, es waren 9 kleine wie große Operationen, jeweils mit Vollnarkose. Und das sorgte dann dafür, dass mein Immunsystem total im Keller war und bei eigentlich einem relativ harmlosen Eingriff sind dann, weiß ich nicht, vielleicht ein paar Keime reingekommen, wie auch immer. Keine Ahnung. Aber die Reaktion meines Körpers war dann Tage später so, dass ich kraftlos war, Durchfall und Erbrechen hatte permanent und es mir richtig dreckig ging. Und nach Rücksprache mit dem damaligen Mannschaftsarzt Thorsten Rarek hat er mich dann sofort ins Krankenhaus geschickt zum Operateur. Und die haben dann vielleicht gedacht, vielleicht hat er, weiß nicht, einen Herzinfarkt, wie auch immer. Also sie haben erstmal versucht, alles abzuklären. Und dann hat Thorsten Rarek mit Rudi Assauer damals entschieden, dass ich von Oberhausen dann nach Bochum ins Bergmannsheil komme. Ich glaube, eins der führenden Unfallkrankenhäuser in Deutschland. Und die haben mir dann richtig den Arsch gerettet. Also, weil dann wird es schon richtig eng. Und der Dr. Kutscher, der jetzt hier im Bergmannsheil ist, in Buhr, der hat dann, seine ersten Worte an mich waren dann die, Sie haben Glück, mein Spezialgebiet ist Sepsis und
das sind Vergiftung.
Genau, eine Blutvergiftung. So. Aber ich weiß nicht, ob ich ihr Bein retten kann, so. Und ja, und vorher sagte mir der damalige Knieoperateur, auch der Schalker Jungs, Schneider auf dem Weg von Oberhausen über die A40 mit Blaulicht, dass ich jetzt kämpfen musste. Und mir war das eigentlich gar nicht so bewusst. Natürlich ging es mir schlecht, natürlich ging es mir dreckig, aber ich war mir nicht über die Dimension bewusst eigentlich. Und glücklicherweise ist dann alles gut gegangen. Also ich habe dann so ein Multiorganversagen bekommen. Sie mussten mich dann ins Koma versetzen. Ja, eine Zeit, ich glaube 7 oder 8 Tage war ich dann im künstlichen Koma. Eine Zeit, die ich eigentlich nur überlebt habe, weil ich vorher Leistungssportler war. Weil mein Herz hohe Belastungen gewöhnt war, weil mein Herz gut trainiert war.
Also eine eigentliche gute Grundphysik.
Ja, genau, weil ansonsten hätte ich keine Chance gehabt.
Krass, also richtig Gänsehaut gerade. Hast du im Nachgang dann damals, deine Frau war wahrscheinlich Tag und Nacht bei dir am Bett?
Ja.
Du hast 2 Töchter?
Für meine Familie natürlich keine einfache Situation. Meine Kinder waren damals 2 und 5. Und meine Frau musste immer switchen zwischen Krankenhaus und dem Zuhause mit den beiden kleinen Kindern. Und für meine Kinder war jetzt die Situation, dass ihr Vater im Krankenhaus lag, eigentlich relativ normal. Ne? Weil durch die 12 Monate vorher war das halt so.
Aber haben Sie nicht realisiert, dass der Papa jetzt in Anführungsstrichen nur schläft?
Nee, weil die waren ja nicht da.
Okay.
Also in dem Alter. Weiß ich nicht, ob man das überhaupt darf, aber sollte man das vielleicht auch Kindern ersparen. Hat meine Frau mir aus dem Kicker vorgelesen, hat sie gesagt. Dann wird es auch so stimmen. Aber war schon heftig. Und ich hatte damals eine Homepage und mein Nachbar hat all die Einträge gesammelt. So, weißt du? Und hat mir...
Zum Gästebuch dann.
Genau, und hat mir dann diese ganzen Einträge ausgedruckt. Und als ich dann wieder wach wurde, das war schon hart, weil ich bin da rein und in dieses Krankenhaus und wie gesagt, du hörst dann halt ein paar Dinge, die du nicht unbedingt hören willst, aber du denkst, okay, komm, die werden das schon alles so unter Kontrolle haben und du kriegst mit, wie sich 2 Pfleger darüber unterhalten, welche Pizza sie bestellen für den Abend und dann willst du noch eine mitbestellen und dann wirst du irgendwann 8 Tage später wieder wach. Also ich meine, du hast ja von dieser ganzen Hektik, ne, von der ganzen Dimension, die das Ganze erreicht hat, hast du ja nichts mitbekommen. Und dann liest du diese ganzen Einträge und so. Puh, das war schon heftig.
Du hast, glaube ich, mal gesagt, hätte ich versucht, die Krankheit zu umdribbeln, hätte ich es nicht geschafft. Ich habe sie einfach umgegrätscht. Ist das ein Satz, der von dir stammt oder ist das...
Weiß ich gar nicht mehr. Kann ich dir echt nicht sagen, ob der so von mir stammt. Ich habe dann irgendwann mal so diese Akte, so eine CD angefordert, wo ja alles drinsteht. Das sind ein paar hundert Seiten, was man dir verabreicht hat und auch Protokolle von dem Pflegepersonal. Patient hat heute Besuch, Patient hat durchgeschlafen, Patient war wach, weißt du, all das, was da so drin steht und was die dokumentieren. Und in solchen Momenten wird es dir wieder bewusst. Aber eigentlich wollten wir über die schönste Nebensache der Welt reden, das ist Fußball.
Ne? Ja gut, die ist ja aber dadurch ja fast genommen worden, ne?
Ja, aber auch, weißt du, weil ich wieder zu wahnsinnig war. Weißt du, weil ich immer noch diesen Ehrgeiz hatte mit 34, 35, 37, keine Ahnung, wie alt ich da war, auf jeden Fall weit über 30, dann immer noch jedes Spiel machen zu wollen, immer dabei zu sein, weil mich dieses Spiel einfach antreibt, weil ich dieses Spiel einfach liebe. Und anstatt mal auf den Verstand zu hören und zu sagen, ja, pass auf, Bujo, jetzt nimm dir mal ein paar Wochen, ja, hör mal auf ein paar Signale. Nein, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und man muss eigentlich sagen, dass ich danach auch Spieler eher verstanden habe, die wegen irgendwelchen Blessuren ausgesetzt haben, weil vorher gab es das für mich nicht. Weißt du, es geht immer irgendwie. Und dann, weiß ich nicht, wenn es mal da ein bisschen zwickt, kommt ein bisschen heiße Salbe drauf, ja, und dann geht's halt weiter. Und ja, das hat mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet, dass man, Doc Rarek hat immer gesagt, der Titan, aber ne, auch, dass der Titan auch mal schwächeln kann.
Hat es etwas in dir hervorgerufen? Hat das deine Lebenseinstellung verändert? Also, dass man, du hast gerade erzählt, deine Frau hat dir aus dem Kicker vorgelesen, die wird ja dann auch wahrscheinlich an dich gedacht haben, wegen dir geheult haben, für dich gebetet haben. Das verschiebt wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Sachen in einem Leben, so eine Geschichte.
Na, ich glaube, dass ich eigentlich schon immer ein sehr demütiger Mensch war. So der auch schon nach links und rechts schaut und sich auch um seine Mitmenschen kümmert. Das war ich, glaube ich, vorher auch schon. Aber es macht einem natürlich auch bewusst, dass es auch sehr, sehr schnell gehen kann. Auch in eine Richtung, die man nicht unbedingt haben möchte. Das schon. Und das halt, weißt du, man geht immer davon aus, dass, ja, man klar ist man gesund. Also ich meine, gerade wenn du so immer gezockt hast, wenn du mitten im Leben stehst eigentlich, na, dann ja, Gesundheit, ja, klar, ne? So, dann ist das für dich normal. Ja, und dann kommt so ein Punkt, wo das halt nicht mehr normal ist. In einem Alter, wo man nicht daran denkt, dass es nicht normal sein könnte.
Ja. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum du sozial sehr engagiert bist? Weil du weißt, dass das Fußball die schönste Nebensache der Welt ist, aber das Leben wichtiger ist? Oder das Wichtigste ist?
Ja, weil, also jetzt unabhängig von dem, was da 2005 passierte, habe ich doch sehr, sehr viel Glück gehabt in meinem Leben. Weil ich durfte meinen Traum leben. Ich hab Dinge erlebt, die würden mich so viele Menschen drum beneiden, wenn sie nur einen der vielen Momente, die ich erleben dürften. Und von daher ist es auch, finde ich, ein Stück weit so meine Pflicht, ein bisschen was davon zurückzugeben. Das hat aber eigentlich schon begonnen, als ich ganz junger Profi war und wir waren mit Fortuna Düsseldorf auf einer Kinder-Aids- und Kinderkrebsstation in den Unikliniken in Düsseldorf. So, dass es halt nicht normal ist.
Aber du bist jetzt jemand, der sehr, sehr viel macht, auch im Rahmen von Schalke hilft. Ja, doch. Aber du bist dann jemand, der sagt, wenn ein Fotograf ist, fotografiere mal jemand anders. Ich möchte das gar nicht, dass ich da so im Vordergrund stehe. Ich möchte ja so eher der stille Mann im Hintergrund sein, der auch die Arbeit macht. Du teilst im Regenbogenhaus Essen für Obdachlose aus. Du besuchst kranke Kinder. Du packst Kumpelkisten. Du besuchst irgendwelche Einrichtungen in Portugal. Das macht man ja jetzt nicht, weil man es als Pflicht sieht, sondern weil es von Herzen kommt.
Ja, und des Weiteren engagieren wir uns als Familie auch sehr bei Warm durch die Nacht zum Beispiel, für die Obdachlosen in Gelsenkirchen, weil hinter jedem Menschen steckt so ein Schicksal. Du wirst nicht als Obdachloser oder Bedürftiger geboren. Das sind manchmal Dinge, wodurch dein Leben so ein bisschen aus den Fugen gerät. Und dann brauchst du Halt, um durch solche Situationen zu kommen. Und nicht jeder hat den Halt. Und nicht jeder von uns ist gefeit davor, nicht auch in missliche Situationen zu kommen, wo wir auch auf Unterstützung anderer angewiesen sind. Und deswegen sollte man durch kleine Gesten, durch Taten, finde ich, auch so ein bisschen die Gesellschaft unterstützen. Dieser Verein hat mir viel gegeben, dieser Verein hat dafür gesorgt, dass ich unabhängig durchs Leben gehen kann. Diese Stadt hat mich seit 92 sehr, sehr nett und warm aufgenommen. Und wenn ich dann auf die eine oder andere Art und Weise etwas zurückgeben kann, dann ist das auch ein Stück weit meine Pflicht.
Du bist einer derjenigen, die hier in Gelsenkirchen geblieben sind und wohnen. Du hast gerade schon ein paar Geschichten aus Warm durch die Nacht erzählt. Bekommst du dadurch so ein bisschen die Probleme in dieser Stadt mit?
Ja, ich bekomme sie grundsätzlich mit, weil ich in dieser Stadt lebe. Ich glaube, vor 28 Jahren war das Verkehrsaufkommen in NRW natürlich viel höher als heute. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, weil ich habe damals gesagt, ich möchte doch nicht in Düsseldorf weiter wohnen bleiben, weil ich habe jeden Tag die Angst oder sehe die Gefahr, irgendwo im Stau zu stecken und zu spät zu kommen. Ja. Also nehme ich doch den kurzen Weg, ne, und ziehe dahin, wo ich arbeite. Aber wie gesagt, das Verkehrsaufkommen hat ja in den letzten Jahren eher abgenommen als zugenommen. Deswegen muss es heute angenehmer sein, die Strecke zu fahren.
Ist es auch, gibt keine Autos mehr, du fährst nur noch 25 Minuten.
Genau.
Egal aus welchem Stadtteil in Düsseldorf.
Als es damals war. Nein, jetzt habe ich aber deine Frage vergessen.
Ob du die Probleme mitbekommst.
Ja, so, klar. Weil ich halt, wie gesagt, in der Stadt lebe, weil ich auch Freunde und Bekannte habe, die nichts mit dem Fußball zu tun haben. Ja, die auf der Zeche gearbeitet haben, die auch von Arbeitslosigkeit betroffen waren.
14% letztes Jahr übrigens, fast.
Ja.
Ja. Somit führend in Gesamtdeutschland, was ja schon eine Ansage ist.
Jeder Siebte, ne?
Ja. So, das ist eine Statistik, da möchte keiner führend sein. Definitiv. Und klar, ich meine, wenn man diesen Wandel sieht, ne, das Ruhrgebiet hat logischerweise sehr von den Zechen gelebt. Nicht nur die Leute, die auf der Zeche gearbeitet haben, sondern auch Zulieferer, sondern auch der Bäcker, die Kneipe, das Bekleidungsgeschäft. Alle haben davon gelebt, dass die Leute gut in Arbeit waren. Und wenn dir dann so ein Zweig wegbricht und du keine Alternativen hast, um die Leute auch wieder beruflich aufzufangen, dann führt das natürlich dazu, dass du eine höhere Arbeitslosigkeit hast, dass du in der Innenstadt eine andere Frequentierung hast an Geschäften, wie es vor 25 Jahren der Fall war. Und das führt natürlich auch dazu, dass immer mehr Menschen in Nöte geraten.
Siehst du da irgendwelche Sachen, wo wir, ich sage jetzt auch mal provokant formuliert, wir Nichtsahnenden, Nichtswissenden irgendwas tun können, um diese Probleme anzugehen, irgendwas zu ändern?
Ich glaube, dass man einfach so mit offenen Augen so durch die Stadt gehen sollte und nicht immer nur Leute vorschnell verurteilt, weil da wieder einer rumläuft, der vielleicht eine dreckige Hose hat oder der, mit Plastiktüten vollgepackt ist oder im Mülleimer nach Flaschen sucht. So was haben die Leute sich auch nicht ausgesucht. Sondern dass man auch mal solche Dinge hinterfragt und wenn ich so an Warm durch die Nacht denke, da ist es so, da gibt's nicht einen, der nicht Danke oder Bitte sagt. So, zwei einfache Worte eigentlich, aber die in unserer heutigen Gesellschaft ja eigentlich immer weniger Bestand haben im Wortschatz. Und das sind echt Arbeiten, die geben dir auch was. Dann ist es auch, natürlich spielt das manchmal auch eine Rolle, so, ne, dass du mal Eurofighter warst oder so.
Klar, auf jeden Fall. Aber das muss man dann auch nutzen.
So, ne, ich meine auch so in den Gesprächen oder so. Aber unterhalte dich mal mit den Leuten. So, was haben die für ein Schicksal? Na, letztens so im alten Jahr habe ich, und da geht es jetzt nicht darum, meine Tätigkeit da zu glorifizieren, aber um den Leuten auch mal klar zu machen, was die Leute da bewegt, da habe ich, weil wir nicht abgestiegen sind, habe ich gesagt, okay, dann hau ich Nackensteaks rein, ich hau Würstchen rein, wir grillen dann mal. Und dann habe ich da so diese Steaks gegrillt und dann unterhalten sich zwei Menschen dort. Und da sagt die eine Person zur anderen, weißt du, wann ich das letzte Mal ein Nackensteak hatte? Und du stehst da gegenüber und bist eigentlich ganz gespannt auf die Antwort, weil für einen selbst ist ja ein Nackensteak was vollkommen Normales.
Ja, eine Grillsaison gefühlt jeden vierten Tag, ne?
Ja, und ich meine, wenn man möchte, dann jeden Tag auch zwei. Und dann bekommst du als Antwort dann, oder dann hörst du die Antwort und dann heißt es, ja, beim Sommerfest im Juni, Juli, als ich Geburtstag hatte. So, und das sind Dinge, die rütteln einen so ein bisschen wach und ja, dann kriegt man mit, ey, da gibt's eine Menge Bedarf und da kann man auch mit, weiß nicht, mit 150 Würstchen und ich weiß nicht, wie viele Nackensteaks, kann man den Leuten eine Freude machen. Das sind Dinge, die mir jetzt nicht wehtun und oder die uns als Familie nicht wehtun, aber die den Leuten etwas geben. Da gibt's so viele Punkte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt dir echt viel. So.
Man spürt auch, dass du den Fans viel gibst. Wir haben nämlich bei Instagram dazu aufgerufen, Fragen an dich einzusenden. Und da kam wieder richtig, richtig viel. Und wir haben mal 04 Fragen ausgesiebt. Und fangen mal mit der ersten an von...
Von den 05 oder was?
Nein, nein, nein. Ha? Es war dreistellig.
Ah, okay.
Es waren keine 09. Ja, ich hoffe, dass ich den Namen jetzt richtig ausspreche. Denn Pacey Dean möchte wissen, wer in den 90er Jahren dein fußballerisches Idol war.
Roberto Carlos. Roberto Carlos, weil Ex-Spieler von Real Madrid und linker Verteidiger, der war eine Waffe, der Typ. Also richtig, richtig guter Zocker. Und der spielte nach seiner Zeit bei Real, spielte er noch für Fenerbahce Istanbul. Und als es hier für mich, wann war es, 2008, 2009 nicht weiterging, als ein sehr erfolgreicher Trainer, der mit Wolfsburg und Bayern auch Meistertitel holte, nämlich Felix Magath.
Komme ich später noch zu sprechen.
Das Zepter übernahm und für mich keine Planstelle mehr frei war. War es dann so, dass Christoph Daum mit Holger Gerke unter anderem bei Fenerbahce Istanbul als Trainer tätig war. Und dann gab es irgendwann die Meldung in den Medien, dass Roberto Carlos im Winter zurückgeht nach Brasilien. Und also ich hatte es kaum zu Ende gelesen, da habe ich sofort den Langen angerufen, also Holger Gerke. Ich habe gesagt, ey Langer, du musst mir einen Gefallen tun. Ich muss unbedingt bei euch hospitieren. Warum jetzt? Warum jetzt so schnell? Sag ich, ja, weil Roberto Carlos geht wieder nach Brasilien und ich muss diesen Typen kennenlernen. Ich muss den kennenlernen. Und dann hat er das sehr kurzfristig arrangieren können. Und ich bin dann hingeflogen für 5-6 Tage nach Istanbul und es war überragend. Also auch Christoph Daum als Typ total überragend, offen. Ich weiß, wie er mir das ganze Trainingsgelände gezeigt hat, wie er wirklich auch in seine Arbeit blicken ließ, also nichts jetzt irgendwie vor mir versteckte oder so, sondern sagte, hey Mike, was möchtest du noch wissen? Hier meine Vorbereitungen aus der und der Saison und so bin ich, habe ich das erste Mal vor der Mannschaft gestanden, weil mir die und die Werte wichtig waren und Holger stand nur noch am Kopierer und druckte und druckte und druckte, weil ich natürlich dankbar war von Christoph Daum, dann auch so viel Informationen zu bekommen. Und hatte dann die Gelegenheit, auch Roberto Carlos kennenzulernen. Das war überragend, weil das ist echt auch ein überragender Typ und ich da mit meinen, weiß nicht, 40 Spanisch-Vokabeln, vielleicht sind es auch ein paar mehr.
Sí, bueno, bueno.
Ja, also vielleicht 2, 3 noch mehr. Dann mit Händen und Füßen mich mit dem unterhalten und es war echt genial. Ne? Das war echt genial und zum Abschluss gab es dann noch ein Fenner-Trikot mit seiner Unterschrift und so. Also der war mein Vorbild in den 90ern. Früher als Kind war ich ganz großer Gladbach-Fan. Also war für mich dann auch besonders, als hier zum Beispiel Jupp Heynckes Trainer war und der mir dann irgendwann das Du anbot, weil ich habe da meinen Trainer Schein bestanden und der hat gesagt, Mike, wir sind jetzt Kollegen, also ich bin der Jupp und denkst, boah, hey, nicht schlecht. Ich habe ihm zugejubelt, als die Borussia aus München-Gladbach die andere Borussia 12-0 aus dem Rheinstadion gefegt hat. Und jetzt bietet er dir das Du an. Aber in den 90ern war es Roberto Carlos.
Hast du ihn denn auch mal gefragt, wie man schafft, 11 Kinder zu haben von 7 Frauen?
Nee, also da ist er auch nicht mein Vorbild. das hab ich ihn nicht gefragt. Und er hat, das habe ich echt beinahe vergessen, zu meinem 50. hat der Verein, hat Schalke es organisiert, dass er ein paar Grußworte spricht. Ja. Und dann gab es eine Videobotschaft zu meinem 50. Auch überragend. Also dieser Typ wird mich bis zu meinem letzten Tag begleiten. Definitiv. Und überragend.
Ja, wir haben ihn einmal live gesehen beim Testspiel in Österreich, als er bei Anji Machatschkala Spielertrainer war. Also der Oberschenkel, das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Also der geschossen hat, ich glaube, der schießt ja auch eine Steinmauer kaputt.
Warum hast du damals die Rückennummer 19 getragen, fragt Markus.
Markus, soll ich darauf antworten?
Markus fragt.
Markus, also ganz einfach. Der Michel wurde am 19.03.1968 geboren. 3 fand ich total langweilig. 68 durfte man damals nicht nehmen. Also blieb nur die 19.
Das ist relativ easy.
Kurz und knapp. Die nächste Antwort könnte etwas ausführlicher werden, denn Carina fragt, was der härteste Moment in deiner Fußballerlaufbahn war.
Ja, das ist, da gibt's ja nur einen. Der war schon ein richtiges Brett. Na, wenn du.
Hat auch mit der 19 zu tun wahrscheinlich, ne?
Ja, das stimmt, aber. Ja, der war nicht so schön. Aber du hast ja eingangs gesagt, wie sage ich immer so schön, lieber der erste Europapokalsieger als der 8. deutsche Meister. Nichtsdestotrotz wäre ich auch an diesem Tage gerne 8. deutscher Meister geworden. Das war schon ein richtig beschissener Moment. Also ich weiß noch, wie ich den letzten Ball zugespielt bekommen habe in der Partie gegen Unterhaching. Ich dachte dann, Wir sind deutscher Meister, eine eigentlich irreale Situation für Schalke 04. Also ich hatte 92 die Gelegenheit, auch zu den Bayern zu wechseln, habe mich dann aber für Schalke 04 entschieden, weil mein erster Düsseldorfer Trainer Alexander Ristic da noch hier unter Vertrag stand. Und da konnte ich natürlich nicht davon ausgehen, so jedes Jahr um die Meisterschaft mitzuspielen. So, wenn ich damals für 4 Jahre bei Bayern unterschrieben hätte, dann wäre schon die Wahrscheinlichkeit sehr hoch gewesen, dass ich auch mal deutscher Meister werde. Also für mich ein total bedeutender Moment. Schnapp mir den Ball, laufe die Rolltreppe hoch, pack diesen Ball in meine Tasche, weil ich dachte, ey,
Spielball.
Dieser Spielball.
Ne? 19. Mai war es.
8. deutsche Meisterschaft.
2-1. Ne? Ja. Carina.
Der muss einfach ein vernünftiges Zuhause finden. Ja. Bin dann hoch in den Oberrang. Meine Frau hat damals noch für Coca-Cola gearbeitet. Heutzutage auch schwer vorstellbar, glaube ich. Ja, aber meine Frau hat, glaube ich, von 92 an, als ich sie kennenlernte, bis 2001, als wir raus sind aus dem Parkstadion, nicht ein Spiel von mir, ein Heimspiel von mir live gesehen. Nicht ein einziges. Bin dann hoch, weil ich mit ihr diesen Augenblick feiern wollte. Und natürlich auf dem Oberrang wahnsinnig viel los. Ich laufe da mit meinen Stollenschuhen, mit meinen Klamotten, laufe ich da durch die Leute und gehe da in die Verkaufsbude, Block 5 war es. Und der Patenonkel und die Patentante unserer Kinder haben dort auch gearbeitet. Und ich sitze da auf einer Cola-Kiste und da höre ich, ja, in Hamburg ist noch nicht Schluss. Und wir hören dann am Radio, dass es da noch einen Freistoß gibt. Also,
der keiner war.
Ja, den man nicht unbedingt hätte so geben müssen. Also, was für ein Scheiß. Ja, aber ich meine, da können wir jetzt auch noch Jahre drüber reden. Wir werden die Situation nicht mehr verändern können. Komplett bitterer Moment. Weiß ich nicht, wenn Schobi macht ein Riesenspiel, ja, hält super, ein Ball hält er zu lange fest, dem Anschein nach, wenn man Markus Merk Glauben schenken durfte, und dann platzt die Blase. Also echt ein beschissener Moment, definitiv. Das war der bitterste Moment.
Das Verrückte ja auch, die Bayern brauchten diesen Punkt und der HSV macht in der 89. Minute, glaube ich, das 1-0. Ne?
Ja, durch Barbares.
Barbares,
ja. Ich weiß gar nicht, oder damals 82 oder irgendwie so, keine Ahnung. Keine Ahnung, irgendwie so kurz vor Schluss.
Kurz vor Schluss.
Und ich meine, wenn man sich vorstellt, was da los war im Parkstadion, komplette Ekstase, Wahnsinn. Also ich meine,
ich habe immer dieses Tore Bild
wurden geöffnet,
dieses
Bild ja, alles voll, Rasen komplett voll. Rasen
voll und auf der Anzeigentafel siehst du die Szene aus Hamburg und jeder fragt sich, boah, genau. Dass sie den nicht reingemacht haben, ne?
Und
weil
ich meine,
keiner wusste, dass es ein Live-Bild ist.
Ja, genau. Und ich meine, das habe ich ja auch erst später dann in so Filmdokus gesehen, weil diesen Moment habe ich ja gar nicht wahrgenommen, weil ich ja auf dem Weg zu Block 5 war. Und ich meine, weißt du, so eine Stadt, die so auf so einen Moment wartet und der dann so greifbar war. Also du schlägst die Bayern zweimal in der Meisterschaft. Ja, gewinnst da 3-1 oder so.
Deutlich.
Ja. Ja. Also wirklich unfassbar. Und dann, bing, ist dieser Moment weg. Das war schon richtig heftig. Aber mein Gott, jetzt will ich auch nicht zu sehr jammern.
Komm, mach mal einen Haken dran.
Ja.
Aber deine Frau kommt dann auch nicht mehr ins Stadion, ne? Wenn du abergläubisch bist und sie das erste Mal am Tag da war?
Nein, sie war nicht das erste Mal da. Sie
okay.
Sie war ja immer da, aber sie hat ach, während
sie hat
der Spiele...
Sie hat gearbeitet und konnte die Spiele
während der Spiele hat sie Cola verkauft.
Okay.
Weißt du?
Dann frage ich mich, wer hat im Parkstadion Cola getrunken?
Ja, könnte auch ein Bier dabei gewesen sein. Ja, könnte auch ein Bier dabei gewesen sein.
Silas möchte wissen... Welchen Beruf du ausüben würdest, wenn du kein Fußballer geworden wärst?
So. Ich bin gelernter Koch. Meine Frau sagt immer, das ist gelogen. Nee, aber das stimmt. Ich habe es echt mal gelernt. Und es ist schon gut so, dass ich dann doch nochmal die Chance bekommen habe, Fußballprofi zu werden. Es war alle besser.
Okay.
Du hast es gerade angesprochen, du bist Fußballprofi geworden bei Fortuna Düsseldorf, in Düsseldorf geboren, aufgewachsen und dann folgerichtig irgendwann als ganz guter Kicker auch bei der Fortuna gelandet. Aber wie ist damals der Sprung dann wirklich zu den Profis? Wie ist dir das gelungen?
Wie ist mir das gelungen? Also auf sehr ungewöhnliche Art und Weise. Heute wird es das, glaube ich, kaum noch geben. Ich war 2 Jahre lang in der B2, 2 Jahre in der A2. Also eigentlich so weit weg vom Profifußball, wie wir weit weg sein möchten von Lüdenscheid.
Das ist verdammt weit.
Und ich bin dann nach meiner A-Jugendzeit ein Jahr in die fünfte Liga gegangen. Mein damaliger...
War Düsseldorf Amateure dann?
Nee. Amateure, da haben wir dann mal zu dritt mittrainiert, hatten eigentlich auch einen vernünftigen Eindruck hinterlassen. Sie haben uns aber dann nicht übernommen, weil sie auch nicht alle aus der A1 übernommen haben. Wir sind aber dann so verblieben, dass ich mit meinen beiden Kollegen ein Jahr nach Benrath gehe, zum VfL Benrath. Wir aber Benrath nach einem Jahr wieder verlassen können, wenn die Fortuna das möchte und zurückkommen können. Ja, und in dem Jahr habe ich, glaube ich, ganz gut performt. Als Mittelfeldspieler habe ich knapp unter 20 Tore geschossen und so ging es dann wieder zurück zur Fortuna. Ich musste dann zur Bundeswehr nach meinem Grundwehrdienst sollte ich dann nach Köln zum Flughafen. Da hätte ich aber nicht mehr Fußball spielen können. So hat der Verein damals dafür gesorgt, dass ich auch als Amateur dann in die Sportfördergruppe nach Essen-Kupferdreh kam. Und in dieser Zeit habe ich dann unter Alexander Ristitsch die ersten Einheiten gemacht bei den Profis. Auch ganz ordentlich, denke ich. Und nach meiner Bundeswehrzeit bin ich dann nicht mehr da hingegangen. Und ich habe dann irgendwann am Flingerbruch Alex Ristitsch getroffen und der hat dann zu mir gesagt, Junge, wo bist du? Und er hat gesagt, Trainer, ich muss mir einen Job suchen. Ja? Meine Bundeswehrzeit ist jetzt zu Ende und ich muss jetzt schauen, dass ich Arbeit finde. Und dann hat er zu mir gesagt, kommst du zu mir, hast du Arbeit. Und so war es dann auch. Ich habe dann auch bei ihm wieder mittrainiert und habe dann einen Vertrag als Vertragsamateur unterschrieben. Damals durftest du nicht als Profi in der zweiten Mannschaft spielen. So heutzutage, was heutzutage gang und gäbe ist. Aber damals gab es diese Regelung nicht, sondern wir haben uns dann bei der Fortuna so darauf geeinigt, dass sie waren damals im Aufstiegsrennen um den Aufstieg in die Bundesliga, dass wenn sie in der zweiten Liga bleiben, ich einen Profivertrag bekomme und wenn sie hochgehen in die Bundesliga, ich einen Vertragsamateur-Vertrag bekomme. So, sie sind dann aufgestiegen. Ich war dann Vertragsamateur, habe die Vorbereitung mitgemacht und da waren echt verdammt harte Tage dabei. Also ich weiß, im Trainingslager, da habe ich entweder trainiert, gegessen oder geschlafen. Also das war eine vollkommen neue Welt für mich. Und es war dann so, dass zum Ende der Vorbereitung ich dann auch das ein oder andere Spiel bei den Amateuren wieder mitgemacht habe und eine Woche vor dem Bundesliga-Start, damals gegen den HSV, hat sich der etablierte oder der etatmäßige linke Verteidiger der Fortuna verletzt. Peter Rada, ein tschechischer Nationalspieler, ein damaliger tschechischer Nationalspieler. Und da musste ich bei Rille ins Büro an dem Montag vor dem Bundesliga-Start. Und der sagte mir dann, Junge, kann sein, dass du am Wochenende spielst. So, und ja. Und so war es dann auch. Er hat mich dann beginnen lassen. Und ich habe es eben schon mal gesagt, 32 Spiele habe ich gemacht. Ich wurde nur einmal ausgewechselt und ich kam auch nur einmal von der Bank. Also das war ein Raketenstart eigentlich für mich. Wir hatten damals eine Truppe mit vielen Eigengewächsen, mit Jörg Schmadtke im Tor, mit Michael Preetz im Angriff, mit weiteren Düsseldorfer Jungs. Und das war schon eine gute Zeit. Wir haben natürlich auch davon profitiert, dass man damals nur 2 Ausländer holen durfte. Ja.
Gab es denn damals für dich auch mal Bonbons von Alex Ristic? Der war doch dafür bekannt, dass er dem Linienrichter
immer, ja, genau,
immer was zugesteckt hat.
Nein, aber der war natürlich so sehr straight in seinen Aussagen, auch manchmal hart gegenüber den Etablierten, aber für uns Jungs war er eigentlich überragend, weil er hatte den Mut, uns ins kalte Wasser zu schmeißen. Er schenkte uns das Vertrauen. Und ich kann mich dann nochmal an ein Gespräch erinnern, als es darum ging, ob ich meinen Vertrag bei der Fortuna verlängere. Und dann hat er gesagt, Mike, wenn sie dir nicht das und das bieten, dann musst du gehen. Also eigentlich auch eher eine sehr ungewöhnliche Aussage eines Trainers. Und nicht, weil er mich loswerden wollte, weil sonst hätte er nicht in seiner Schalker Zeit den Kontakt zu mir aufgenommen, sondern weil er auch das Beste für mich wollte.
Ja, und dann 92 Schalke.
Günter Netzer war Manager, auch ein ehemaliger Madridista. Und mit ihm habe ich mich dann in einem Düsseldorfer Hotel getroffen. Und die meisten Gespräche habe ich aber dann mit Eichberg gehabt. Ja. Und das war auch ein Ding. Eichberg wohnte mit seiner damaligen Lebensgefährtin Frau Paas auch in Düsseldorf. Und da gab es ein Treffen mit Eichberg und Wolfgang Farian und mir, also Wolfgang Farian, der mein Berater war. Und Eichberg wollte unbedingt, dass ich hier hinkomme. Und es dann so war, dass ich mich bedankt habe für das Gespräch. Aber ich in der darauffolgenden Woche noch einen Termin im Süden hatte.
An derselben Straße.
Beim Stern des Südens.
Hast du gerade schon angerissen.
Genau. Und der hat dann gesagt, du verlässt nicht mein Büro, bevor du nicht unterschrieben hast.
Weil er das wusste?
Nee, weil ich ihm das gesagt habe.
Okay,
dass wir uns bedanken für das Gespräch, aber wie gesagt, dass ich halt noch einen Termin hätte und ich mir das auch anhören wollte. Hat er gesagt, du verlässt nicht das Büro, bevor du nicht unterschrieben hast. Ja, so war es dann auch. Und dann von da aus angerufen und ich habe mich dann für das Interesse bedankt.
Damals noch auf dem Bierdeckel oder schon richtig?
Nein. Damals war ein Wort.
Ja.
Und wie gesagt, ich habe mich dann für das Interesse des Branchenführers bedankt, aber dort abgesagt in seinem Büro und habe dann mein Wort gegeben, zu den Blauen zu kommen.
Ach so, du hast im Büro in München angerufen, abgesagt?
Ja.
Über die Sekretärin oder über wen?
Du.
Weißt du, danke.
Aber warum hast du das verlässt gemacht? Nicht das Büro. Das war echt eine Aussage.
Genau deshalb, weil du dich unter Druck gesetzt
hast? Nein, gar nicht. Nein, also ich meine, ich stand ja da auch im Leben. Ja, also da ging es nicht darum, dass er mich unter Druck gesetzt hat. Er hat natürlich dann, hat er dann nochmal versucht, die Situation mir ein bisschen zu versüßen. Ja? So, ich las dann da nicht zitternd oder so, sondern Er hat dann sein Angebot nochmal nach oben geschraubt. Und ich meine, tendenziell habe ich sowieso gewusst oder mir gedacht, dass ich hier besser hinpasse. Von meiner Art zu leben, von meiner Art Fußball zu spielen. Und dann war es natürlich so, dass in diesem Moment, nicht bei meinem Dienstantritt, aber in diesem Moment halt, der Trainer hier am Ruder war, der mich auch ein Stück weit mitprägte. Also gab's wenig, was dagegen sprach. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, dann diesem neuen Angebot zuzustimmen. Und ich weiß noch, dass dann Rille wurde dann, weiß nicht, ein paar Wochen später oder so wurde er entlassen und Jörg Schmadtke sagte damals zu mir, der ja in Düsseldorf unser Torwart war, Mike, wie blöd bist du eigentlich? Weißt du? Ja. Naja, ich habe es bis heute nicht bereut. Also kann die Entscheidung nicht so schlecht gewesen sein.
Nee, überhaupt nicht. So, dein Zitat steht ja mit den Meistertiteln und ich bin lieber Eurofighter. Und man muss ja auch dazu sagen, die DFB-Pokalsiege, die sprechen ja auch für sich. Also du hast ja quasi mit deinem Herzensclub Titel gewonnen.
Ja, und ich meine, gerade der erste Titel, so, wenn du dir vorstellst, also da war ja...
Du meinst den ersten DFB-Pokal?
Ersten, ja. DFB-Pokal. Na, also eine vollkommene Depri-Phase. Hast da die Meisterschaft der Herzen gewonnen, aber den Titel verloren. Spielst eine Woche später gegen Union Berlin, die damals Drittligist waren, und du kannst eigentlich wieder nur verlieren. Aber wir hatten dann hier nochmal so ein Abschlusstraining damals, und die Leute haben uns also wirklich so viel Vertrauen noch gegeben. Hier war alles voll. Alle wollten uns nur das Beste wünschen, für dieses Spiel, und das war auch ein ich habe nicht viel gespielt, bin irgendwann reingekommen, ein paar Minuten vor Schluss. Aber auch das war ein ganz bedeutender Moment, mit den Leuten zu feiern. Ich weiß noch, wie Olli Reck und ich, wie wir da wirklich noch in unseren Klamotten draußen waren. Ey, weit nach Spielschluss. Die anderen kamen schon wieder mit ihren netten Anzügen, kamen die dann wieder raus, haben dann mit uns auch so eine Dings, wie heißt das? Mein Gott, ich bin zu alt für dieses.
Polonaise?
So eine Polonaise gemacht und
so. Nee, dafür bist du nicht zu alt.
Nein,
aber bist du groß geworden.
Weißt du, und wir waren immer noch in unseren Spielklamotten da. Also wirklich Stunden nach Spielschluss haben wir mit den Leuten noch gefeiert. Und dieser Moment war einfach genial.
Ja, warte mal ganz kurz. Olli Reck hat da nämlich ähnliche Erinnerungen.
Ja. Ja, bei dem Gespräch im Mittelkreis kann ich mich noch dran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben. Das ist ja wahrscheinlich unser letzter großer gemeinsamer Erfolg als Fußballer sein wird. Und wir uns natürlich darauf freuen, dass wir irgendwann mal als Trainer vielleicht die eine oder andere Möglichkeit haben zu feiern. Also daran kann ich mich erinnern.
Ja, das war, also wir haben ihn ja noch ein Jahr später nochmal gewonnen. Aber das war emotional für mich etwas anders. Aber dieser erste Titel, also echt wirklich, das mit den Leuten zu teilen. Wir haben natürlich auch den Titel für uns gewonnen, ganz klar. Ne? Weil auch wir sind ja Profispieler und Berufsspieler und wie man das auch alles sagen möchte. Und wir haben ja auch nicht nur für Knöpfe gespielt oder für einen Sack, ja, Kartoffeln.
Ja.
Wir haben es auch gerne genommen. Aber den Leuten auf diese Art und Weise was zurückzugeben, von dem Support, den sie uns auch die ganze Saison, aber speziell auch hier beim Abschlusstraining gegeben haben, das war sowas von überragend. Und auch die Feier danach und so, das ist, ja, das war echt toll.
Wir standen damals mit Kollegen von Radio im Schalippe noch unten auf dem Rasen und da hieß es auch immer, das ist unser Ding. So, da wurdest du von irgendwelchen Leuten, wurdest du halt umarmt. Fans, Spieler, Staff, die haben dich umarmt, haben das Ding dir in den Arm gedrückt, haben gesagt, das ist unser Ding. Und war genau so, ne?
Ja, ich hab das auch an einem...
Und ich sag, ich habe doch mit euch überhaupt nichts zu tun. Also, ja, schon als Fan natürlich, ne? Aber nein, das ist unser Ding. Für Gelsenkirchen, für die Stadt, für den Verein.
Ja, und da merkt man auch, ne, dass, wenn es hart auf hart kommt, dann steht man hier zusammen. Und das macht diesen Pott auch aus. Und deswegen habe ich mit dem Ruhrgebiet oder mit dieser Stadt viel, viel mehr zu tun als mit meiner ursprünglichen Heimat eigentlich. Weil ich habe den Ruhrgebietler so kennengelernt, dass sie offen und ehrlich sind. Und wenn du ein Arschloch bist, dann sagen sie es dir ins Gesicht. Ja, so, dann kommt das Messer von vorne und nicht von hinten in den Rücken. Und wie gesagt, deswegen, habe ich mich hier immer sehr, sehr wohl gefühlt.
Olli hat es gerade schon angesprochen in seinem Einspieler. Die Zeit als Spieler ging vorbei, aber ihr hattet beide schon so den Gedanken, auch Trainer zu werden, oder?
Ja, ich wollte immer Trainer werden, aber ich habe damals noch als Spieler bei Fortuna Düsseldorf, habe ich gesagt, nach meiner Karriere möchte ich die E-Jugend von Bayern München trainieren. Weil die von der Struktur her, von der Organisation her schon immer führend waren. Und weil ich meine Erfahrungen weitergeben wollte an junge Kicker. Ich hatte eigentlich nie die Ambition, jetzt Trainer in der Bundesliga zu werden oder so. Ich kann mich daran erinnern, ich musste mal in der Zeit, als Ralf Rangnick hier Trainer war, musste ich mal nach oben kommen, weil ich einen Jungprofi des Amateurtrainings verwiesen habe und mich dann gefragt wurde, wie das denn sein könnte. Und ich dann sagte, aus meiner Sicht die einzige Entscheidung, die wir treffen konnten. Und man dann sagte, ja, wir wissen, du bist selbst sehr ehrgeizig und du willst ja nach oben. Da habe ich gesagt, wisst ihr, darum geht's mir gar nicht. Weil ich möchte eigentlich nie lesen, oder ich möchte eigentlich nie, dass meine Kinder lesen, was ihr Vater für ein Vollpfosten ist. Und deswegen hatte ich nie die Ambition, Bundesliga-Trainer zu werden oder hier dann auch Trainer zu werden. Und ich wurde es ja dann irgendwann auf Interims weise in einer doch sehr, sehr schwierigen Saison eigentlich. Also die Saison war an sich, lief die sehr positiv und man war Dritter. Aber aus irgendwelchen Gründen funktionierte es damals nicht mehr mit Mirko, oder man dachte, es funktioniert nicht mehr mit Mirko. Und die Situation war für uns natürlich sehr, sehr schwierig. Olli war schon im Trainerstab. Und jetzt hat man Juri Mölder, der damals Fußballkommentator für das niederländische Fernsehen war, und mich, Trainer der zweiten Mannschaft, Trainer in der vierten Liga, gefragt, ob wir in dieser Situation übernehmen möchten.
Das war, glaube ich, nach einem 1:5 in Bremen.
1:5 in Bremen, genau. Gab es dann spätabends einen Anruf und ich weiß noch, dass wir am Tag darauf mit der zweiten Mannschaft in Hamm gespielt haben und ich dann nach dem Spiel den Jungs sagen musste, dass es für mich heute mein letztes Spiel war. Und die Mannschaft hat mir so viel bedeutet, dass mir das total schwer fiel. Also das war schon ein sehr emotionaler Moment, weil für diese Jungs, wie für alle meine Mannschaften, wäre ich das Feuer gegangen. Und die dann einfach so zu verlassen, damals, einfach so war es ja nicht, aber die dann zu verlassen, in einer Saison, wo du auch Vierter werden musstest, damit du in die neu geschaffene Regionalliga kamst, war dann für mich nicht so einfach. Und auf der anderen Seite ging es für den Verein um wahnsinnig viel Geld, weil damals war es so, dass nur die ersten beiden direkt für die Champions League qualifiziert waren und der Dritte und Vierte sich qualifizieren musste. Und der Verein hatte halt die Sorge, dass man diese Qualifikation auch nicht mehr schaffen wird. Und so mussten wir einspringen. Aber ich werde auch nie den Moment vergessen, als ich das erste Mal hinten auf diesen jetzt umgebauten, aber damaligen Haupttrainingsplatz kam. Haupt ist gut, ne? War der einzige Trainingsplatz.
Ja.
So, ja. Aber deshalb auch Haupttrainingsplatz.
Ja.
Und ich ungefähr auf Höhe der Mittellinie am Mittelkreis war und mir dachte, ey Mike, was machst du eigentlich hier? Weißt du, bist du eigentlich bekloppt? Was machst du hier? Du bist jetzt abhängig von Leuten, die du gar nicht kennst. Also ich meine, ich habe klar, habe ich gesehen, so wer spielt in dieser Mannschaft. Aber ich war ja nicht, ich hatte ja kein Gefühl eigentlich für das, worauf ich mich eigentlich einlasse.
Also du kannst es eigentlich alle, du wusstest genau, aber nicht,
aber wie ich die wusste ticken. Genau. Ne? So und das war natürlich schon ein Wagnis.
Ja. Ja. Aber hat es dann geholfen, dass du Juri an deiner Seite hattest als jemand, mit dem du gut konntest,
ja, und
dass,
auch, dass Olli, und auch Olli
dabei war, der die Mannschaft, ja, kannte, also
und dass auch Andi komplett hinter uns stand. Und ich meine, wir hatten dann im ersten Spiel Energie Cottbus, ja, die haben dann mal direkt 5 bekommen.
4-mal Kevin, glaube ich, ne?
Ja, genau. Kevin hat dann getroffen ohne Ende. Wir haben dann, ich weiß nicht, ob im Spiel danach auch Hüpp geschlagen mit Hamburg. Und dann gewinnen wir auf einmal von den 6 Spielen 5 und spielen 1 unentschieden. Aber das Paradoxe war ja, dass wir trotzdem dann Dritter geblieben sind, weil Werder Bremen auch alle Spiele erfolgreich bestritten hat. Also ein Wahnsinn und wirklich eine sehr aufregende Zeit, wo ich eigentlich bis zu dem Moment, wo wir nicht schlechter sein konnten als der dritte Platz, ich nur unruhige Nächte hatte. Also wo du echt nachts wach geworden bist und hast gesagt, boah, Maike, wenn uns das jetzt noch durch die Lappen geht, dann bist du der Vollhorn, ja, der das zu verantworten hat, mit zu verantworten hat. Aber ich neige dann dazu, mir den Rucksack auch aufzuziehen, der die 20 Mille verbockt hat. Und so diese letzte Woche, die war dann total entspannt. Weißt du, die war dann okay, super. Jetzt auch mal ein bisschen genießen. Aber der Weg dorthin, der war schon nicht so einfach. Und vielleicht kommt das eine oder andere jetzt langsam durchdringende graue Haar auch aus dieser Zeit. Ja? Aber als Erfahrung natürlich etwas, was geprägt hat und auch etwas, was Olli und Juri und mich immer miteinander verbinden wird. Also wir hatten vorher schon einen sehr, sehr guten Draht, aber etwas, was uns auch echt immer verbinden wird.
Ja, dieser gute Draht zu Juri, den haben wir auch gespürt, denn wir haben ihn angepiekt und gefragt, ob er uns was zukommen lassen kann. Wir haben ihm gesagt, wir haben einen Podcast mit dir und da hat es nicht lange gedauert und da ist es nur so aus ihm rausgesprudelt.
Ja, hallo. Ja, Juri hier, Juri Müller, für den Podcast von Mike Buskens, Bujo. Anekdote, Kabinenfest-Anekdote. Kabinenfest in, ich denke, dass es gewesen ist, 95 oder so. Mike und ich hatten immer fast gleichzeitig Geburtstag. Ja, das war so ausgerichtet, dass wir dann trainiert haben und dann danach etwas zu essen und was zu trinken gegeben hat. Immer ein bisschen feiern in der Kabine. Ein paar hübsche Weiber dabei. Nee, das natürlich nicht. Aber auf jeden Fall etwas zu essen und zu trinken. Und an dem Tag, dass wir das gemacht haben in 95, hat Mike zu mir gesagt, hör mal, vielleicht kannst du es mal machen und kannst du mal was mitbringen aus Holland. Habe ich gedacht, ja, was soll ich da mitbringen? Pommes und Kroketten natürlich. Haben wir in der Kabine Pommes und Kroketten gebacken. Ging gar nicht. Alles voll blauer Rauch, hat lange gedauert, Kroketten kaputt, alle den Tag danach Bauchschmerzen von Pommes, die nicht gut waren. Ja, das war ein Ding.
Noch Erinnerungen an diesen Tag oder verdrängt?
Ja, an diese holländischen Spezialitäten schon. Ich hätte jetzt nicht gewusst, dass es 95 war oder so. Aber viel mehr Erinnerungen an diesen Typen. Weil der einfach überragend ist. Überragend ist. Ich weiß, dass wie der Verein zum 50. da so eine Veranstaltung gemacht hat im Medienraum. Also zu meinem 50. So eine Veranstaltung gemacht hat im Medienraum. Da war Juri auch sofort da. War sofort da und obwohl er eigentlich noch eine Veranstaltung in Holland hatte. Ich glaube, das lag mit der Champions League zusammen. Ist er dann für einen Part extra hier rübergekommen. Und Juri ist überragend. Juri ist auch einer, ja, der kann nachts anrufen und dann wäre ich da. Also ein richtig guter Junge. Und ja, wie viel Pech der auch hatte, dass er sich kurz vor dem Finale das Kreuzband reißt. Ja, und in diesem Moment dann auch ein Stück weit genommen wurde, den live mitzuerleben. Ja, aber wie gesagt, ein überragender Typ.
Ja, du sagst jetzt immer Juri. Juri hat uns noch eine Frage geschickt und da sagt er, dass du ihn nicht immer Juri genannt hast, aber hören wir mal rein.
Ich sag Mike, weil ich sag kein Bujo, ich habe nie Bujo gesagt eigentlich. Mike nennt mich immer Agent, frag ihn mal warum, aber Bujo fand ich eigentlich einen schlechten Torwart. Und dafür war Mike Büskens ein zu guter Fußballspieler. Naja, Mike, tschüss!
Also erst einmal, kann Bujo ein schlechter Torwart gewesen sein? Ja. Aber ich war es ja auch, weil bei meinem einzigen Bundesliga-Einsatz als Torwart...
In Leverkusen,
als ich Jens Lehmann das Kreuzband riss, habe ich, glaube ich, in 25 Minuten oder so drei Dinger kassiert. Also es ging so schnell. Ich dachte, leck mich am Arsch, ey, schießen die alle hart. Ja, also, ne, weil man erlebt es ja sonst nicht.
Da reichen die 20 Minuten vor den Trainingseinheiten nicht.
Boah, nee, die reichen echt nicht. Also ich weiß echt, da gab es den ersten Schuss von, ich glaube, von Franco Foda oder so. Ey, den ersten, den ich überhaupt gesehen habe, weil der erste Angriff an sich, der war schon drin. Der war schon drin. Och, was für ein Scheiß. Überleg mal. Jens verletzt sich bei dem Tor. Wir haben Anstoß. Die gewinnen den Ball, spielen sich durch. Ulf Kirsten, danke, 1-0. Also eigentlich 1-0. Also
ja.
Erstes Gegentor, ne?
Ja.
Und ich dachte, mein Gott. Ey. Und dann noch so ein Schuss auch. Ey, der flog so schnell, knapp übers Tor, glücklicherweise. Und es gibt nur einen Ball, den ich gehalten habe.
Das war ein Rückpass.
Rückpass von Thomas Linke, glaube ich, mit dem Kopf oder so. Und ich gehe dann ganz elegant, gehe ich dann zum Ball und fange den. Aber auch auf den Moment bin ich stolz. Ich habe heute noch die Handschuhe, die habe ich damals von Holger Gerke bekommen. Und die habe ich heute noch hinter Glas. Und jetzt, warum der Agent heißt? Ja. Es gab doch mal irgendwie so eine... Fernsehserie mit Agent Mulder oder so.
Ja.
Und deshalb war Tactics. War der Agent.
Am Ende der Saison, als ihr übernommen habt, 6 Spiele, 16 Punkte, du hast es gerade gesagt, bist du dann fester Bestandteil des Trainerteams geworden unter dem neuen Coach Fred Rütten. Aber auch dann hat es nicht so ganz gut funktioniert mit Fred und du musstest wieder als Interimstrainer einspringen. Konntest du damals gar nicht Nein sagen?
Ja, ich fand das erst einmal schade, dass es nicht funktioniert hat, weil wir... damals auch ja vielleicht unseren Etat ein bisschen reduzieren mussten. Also die Prämisse des Vereins war es auch so auf junge Spieler zu setzen und Fred hat bewiesen bei Twente, dass er das gut kann. Wir haben dann auch nicht direkt zugesagt, das zu übernehmen. Gar nicht. Der Verein hat aber dann nicht sofort einen Nachfolger gefunden und letztendlich bei der zweiten Anfrage haben wir dann gesagt, okay, dann übernehmen wir es.
Im Hintergrund wurde aber schon der Nachfolger gesucht, es fanden Gespräche statt und er kam dann auch aus Wolfsburg, Felix Magath, und es hieß immer, du, Juri, Olli, für euch ist immer ein Platz auf Schalke da. Ihr sollt weiter zum Trainerteam gehören, aber auf einmal wurde dann gesagt, Felix Magath setzt sich mehr auf euch. War das so für dich eigentlich die größte Enttäuschung, die du auf Schalke erlebt hast in deinem Trainerleben?
Naja, also mit Enttäuschung...
Enttäuschung haben wir gerade schon gesprochen.
Musst du immer leben. Da kommen dann über die ganzen Jahre kommen dann auch schon mal ein paar zusammen. Aber das war eigentlich eine Situation. Wir waren ja wieder sehr erfolgreich. Wir haben dann die ersten 4 Spiele wieder gewonnen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das 10. Spiel war dann bei den Bayern. Und auf dem Weg in die Kabine in der Allianz Arena wartete dann schon Jörg Sewenaik auf mich, der damals auch für Sat.1 tätig war. Und Jörg sagte dann, ey Bujo, wenn ihr heute hier einen Punkt holt, dann sind das die erfolgreichsten ersten 10 Spiele in der Bundesliga-Historie. Und ich dachte so, und warum heute bei den Bayern? Weißt du so, ne? Was für ein Scheißtag. Naja, der Tag war dann aber eigentlich perfekt, weil wir Einzel gewonnen haben. Es war der letzte Sieg in einem Meisterschaftsspiel bei den Münchnern von uns Königsblauen. 1-0 durch Altintop. Ein total enges Spiel mit Jermaine Jones, rote Karte. Ribéry tat uns kurz darauf den Gefallen und hat sich dann auch mit einer roten verabschiedet. Ja, also
ging hinterher.
Also von daher dann doch wirklich ein geiler Nachmittag. Für Jürgen Klinsmann nicht ganz so, weil es war sein letztes Spiel als Bayern-Trainer. Aber für uns ein absolut geiler Tag. Und nach diesem Spiel hat dann der Verein verkündet, dass er Felix Magath verpflichtet hat. Und ich kann mich noch gut an die Situation erinnern, als wir dann oben in der Kabine waren. Früher war ja im Medikus, die 4. Etage, war ja Lizenzspielerkabine und man das der Mannschaft mitgeteilt hat. Dann fragte Kevin, was für mich so sehr, sehr überraschend war, weil Kevin hatte ja jetzt nicht so den jahrelangen Bezug zu uns dreien. Er fragte dann ja, und was ist mit den Jungs? Die haben einen super Job gemacht. Und dann hieß es ja, für die Jungs wird immer ein Platz frei sein auf Schalke. Ja, ich bin dann eigentlich auch davon ausgegangen, dass dem so wäre. Ich hatte noch ein Jahr einen laufenden Vertrag und habe aber dann zum Ende der Saison in der Sommerpause zwei Anfragen bekommen. Eine aus Bielefeld, eine andere aus Kaiserslautern, die beide damals aus der ersten Liga abgestiegen sind. Und ich habe mich jeweils für das Interesse bedankt, aber habe dann gesagt, ich möchte eigentlich gerne noch dieses Jahr hier verbringen, weil ich möchte gerne wissen, wie funktioniert das System Felix Magath, was macht es so erfolgreich. Und bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich nach der Sommerpause Bestandteil dieses Teams wäre. Und ja, dann habe ich 2 Tage vor Trainingsbeginn einen Anruf bekommen. Da war ich gerade mit der Schulgruppe meiner jüngeren Tochter im Goga-Park in Essen. Ob ich mal auf die Geschäftsstelle kommen könnte. Im Moment passt es nicht ganz so gut. Aber heute Nachmittag, okay, dann bist du der Letzte, ja. Und dann war es so, dass alle nach oben mussten und man uns mitgeteilt hat, dass dieser Weg nun beendet ist. Ja, also ich meine, dass ein neuer Trainer seine Leute mitbringen will, das verstehe ich total. Ne? Ich finde es trotzdem immer gut, wenn man, weil das Geschäft ist so schnelllebig, dass das Trainergeschäft, dass man zumindest so eine Konstante eigentlich dabei hat. Ich nenne immer gerne Hermann Gerland, ne, beim FC Bayern, weil der hat keine Ambitionen gehabt und wird sie heute auch nicht haben, die Bayern mal zu übernehmen, aber der möchte mit seiner Art dem Verein was wiedergeben und so eine Funktion hätte ich da eigentlich eher angestrebt. Und ja, aber dazu kam es dann nicht, sodass sich dann die Wege insofern trennten, dass ich zwar noch Vertrag hatte, aber meine Dienste, genauso wie die von Juri, von Olli, von ich glaube Papadopoulos, vom Christian Frank, dem Ökotrophologen und wurden alle
aussortiert. Und dann war es halt insofern erstmal vorbei für uns hier auf Schalke. Ja. Also ich meine, diesen Entschluss hätte man vielleicht auch ein paar Wochen vorher treffen können. Dann hätte das jedem Einzelnen mehr Möglichkeiten gegeben, sich umzuorientieren. So kam es für mich überraschend, weil es immer nur hieß auch, nein, also du wirst schon dabei bleiben und. Ne? Also das ist das, was man immer so gehört hat. Du kennst ja diesen Flurfunk oder wie man den nennt. Und das war dann schon auch ein Stück weit so enttäuschend. Definitiv.
Du bist dann nach Fürth gegangen?
Ja, genau. Also ich bin nach Fürth gegangen, aber ich hatte eigentlich zwischendurch auch immer wieder Möglichkeiten, was zu machen und habe ja immer abgewogen. Und weißt du, also mein ganzes Leben spielte sich bis zum damaligen Zeitpunkt eigentlich zwischen Düsseldorf und Gelsenkirchen ab. Ich war immer gewohnt, so zu Hause zu sein, also bei der Familie. Ich weiß, damals war Thomas Linke auch mit im Management bei RB Salzburg und Typ war Trainer, und dann hat er mich auch gefragt, könntest du dir vielleicht vorstellen, da bei uns auch Co-Trainer zu sein, und die haben auch international gespielt damals. Ja, aber dann wäre ich nur, weiß ich, alle paar Wochen mal nach Hause gekommen. Und dann, nee, komm, lass lieber sein. Und dann kam kurz vor Weihnachten, kam dann Fürth. Und eigentlich war das natürlich etwas, was mir eigentlich widerstrebte, so 460 Kilometer weit weg. Aber ich wusste auch, immer wenn du jedes Mal Nein sagst,
dann ruft irgendwann keiner mehr, ne?
Irgendwann auch der Letzte mit, und dann ist halt vorbei. Und wenn du sagst, du möchtest das mal ausprobieren, dann musst du jetzt diese Chance wahrnehmen. Und deshalb bin ich dann zu Gesprächen nach Fürth gefahren, in die Teefabrik, wo der damalige Fürther Präsident Helmut Hack auch Geschäftsführer war, und nach Vestenbergskreuth. Und als ich da raus bin, habe ich noch zu Rashid Assouzi gesagt, Rashid, ey, wenn ihr 100 Kilometer weit weg wärt für ein GE, dann würde ich für 10 Jahre unterschreiben, weil das eigentlich genau in mein Schema passte. So eine junge Mannschaft mit hungrigen Talenten, die nach vorne spielen wollen. Und deshalb habe ich dann letztendlich gesagt, okay, ich gehe jetzt diesen Schritt weg, eigentlich von der Heimat, um mich da auch auszuprobieren.
Assouzi war damals Manager, ne? Mhm. Ja. Aber du hast gerade was gesagt, Teefabrik. Mhm. Jetzt kennen wir dich als ziemlich ehrlichen Menschen und als ziemlich nett Menschen, positiv eingestellt.
Oh, jetzt kommen
der sehr straight ist.
Jetzt kommen wir auf eine Sache, wo ich auch einen Tee getrunken habe, denke ich mal.
Genau.
Ohne dass wir darüber gesprochen haben, konnte ich mir jetzt denken, worauf du hinaus willst.
Ja, ich habe ja Tee gesagt, ne? Weil so.
Ja, Tee trinken ja viele Leute.
Richtig, richtig. Also du hast in dem Sinne, so habe ich dich auf jeden Fall kennengelernt, nie link oder falsch über irgendwelche Leute gesprochen. Es rechne ich auch nach dieser Geschichte mit Magath, die dir ja, wie du gerade beschrieben hast, natürlich auch auf die Nieren geschlagen ist. Aber so eine kleine Spitze konntest du dir zu einem gewissen Zeitpunkt ja nicht verkneifen. Und das war nämlich so, Felix Magath hat ein paar Wochen vorher seinen Facebook-Auftritt neu gehabt.
Hat er?
Ja, hat er neu gehabt. Hat sich offiziell dazu hingestellt, hat sich filmen lassen.
Habe ich gar nicht mitbekommen.
Ah, das wundert mich aber. Und dazu gab es eine kleine Parodie von dir.
Wie geht es jetzt schon los? Liebe Freunde der Spielvereinigung,
so haben wir damals mit der Spielvereinigung gearbeitet.
Über das Sozialwerk Facebook mich an euch wenden zu können. Bisher konnte ich mit Facebook wenig anfangen. Da ich schon ein etwas älterer Mensch bin, war mir diese Form der Kommunikation vollkommen neu. Aber man lernt auch im Alter dazu. Und deshalb möchte ich mich heute an euch wenden. Das Wichtigste im Leben ist, dass man authentisch bleibt.
Ja? So, und das war nämlich eine Rede, die du gehalten hast an die Fans von Greuther Fürth, um so ein bisschen die Marschroute darzulegen. Und wir fanden, das hast du aber
ganz gut gemacht. Bei der Präsentation ihres ersten Facebook-Auftritts war das. Ich bin bis heute nicht bei Facebook. Also von daher habe ich damit immer noch nichts zu tun. Scheine ich doch damals alt gewesen zu sein.
Ja.
Aber das hat natürlich ein paar Wellen geschlagen. Definitiv. Ich weiß, dass ich am Wochenende darauf zu Hause war. Und ich dann auf der Rückfahrt nach Fürth, also am Ende des Wochenendes auf der Zugfahrt nach Fürth, gab's dann einen Anruf von dem Bildmann aus Fürth. Und da dachte ich mir, Mike, warum?
Warum hast du das gemacht? Zu weit gegangen. Ja. Aber war Fürth mit dem Erfolg, dem Aufstieg in die Bundesliga, war das so einer deiner schönsten Zeiten als Coach? Als Trainer?
Definitiv. Das darf man ja, also hier tut man sich logischerweise immer ein bisschen schwer damit. Wenn ich so löblich von der Spielvereinigung spreche, weil die Spielvereinigung natürlich unmittelbarer Konkurrent vom Club ist. Aber diese Zeit war unfassbar schön. Und wir reden jetzt nicht von einem Jahr oder so, sondern wir reden wirklich von einer Entwicklungsphase. Als ich dahin bin, war Fürth 15. Und sie hatten Sorge, in die dritte Liga zu gehen. Und dritte Liga für Fürth hätte bedeutet, du kannst die Türen abschließen, weil du halt nicht da so Sponsoren hattest, die dir dann auch die Stange gehalten hätten. Also du warst schon auf Einnahmen angewiesen, wie Fernsehgelder, aber noch mehr auch auf Transfererlöse. Und ich habe da etwas spüren dürfen, ein Miteinander spüren dürfen, was sensationell war. Ich möchte echt keinen Tag, auch nicht den letzten, möchte ich missen. Und auch meine Familie hat sich so wohl gefühlt. Sie haben, glaube ich, 95% der Heimspiele haben sie besucht aus GE und teilweise auf abenteuerliche Art und Weise, so dass die Kinder, die dann freitags um 1:15 Schule aus hatten, sofort nach dem Schulaus abgeholt wurden, von da aus zum Bahnhof, in den Zug, damit man
18:30 Anpfiff?
Nee, 18 Uhr damals. 18 Uhr damals. Und es gab oft Momente, wo sie halt 18:30 oder 18:45 erst da waren. Also eigentlich das Hauptereignis des Wochenendes haben sie dann nur zur Hälfte gesehen, aber wir haben dann dieses Wochenende dann auch genossen und oftmals bin ich dann mit zurückgefahren und war dann den freien Tag logischerweise in GE und so hatte man dann 3 oder 4 Tage manchmal. Aber die Zeit war unfassbar schön, weil man konnte was entwickeln. Da waren junge, hungrige Burschen, die hatten vielleicht noch nicht alle so den Glauben in ihr Vermögen. Weil ja der Verein an sich, der ist ja auch in 12 Jahren vor meiner Zeit sind sie 7-mal Fünfter geworden. Also 7-mal waren sie irgendwo dran und sie haben es nicht gepackt. Und jetzt kommt da irgend so ein Bekloppter aus dem Ruhrgebiet, der auch noch von Schalke kam. Schalke, der Verein, der eine Fanfreundschaft hat mit dem Club. Ja, na, so und. Und ich kann mich an Dinge erinnern. Wir haben dann das erste Spiel war gegen Kaiserslautern, die damals Erster waren. Da war Marco Kurz Trainer. Und es schneite und schneite und schneite. Und wir hatten nichts großartig überdacht da in diesem Stadion. Das heißt, wir mussten mit einem höheren Andrang rechnen als normal. Also haben wir am Freitagabend Leute also fast die ganze Geschäftsstelle, Teile aus dem Trainerteam, aus dem Betreuerteam, haben wir alle eine Schippe in die Hand genommen und die Ränge befreit vom Schnee und danach uns die Konferenz reingezogen in dem Büro, wo du denkst, ey, wir reden vom Profifußball. Ja, aber da kommt der Cheftrainer mit seinen Leuten, da kommt der, sag mal, der Vizepräsident, da kommt der Manager und dann nehmen die eine Schippe in die Hand und befreien die Tribünen von Schnee und Eis, damit am nächsten Tag gespielt werden kann. Das haben wir dann später nochmal gemacht vor einem Spiel gegen Oberhausen und das sagte viel über das Miteinander aus. Es war wirklich unfassbar schön und wir hatten, weil wir ja am Anfang bei Ritualen und Aberglauben waren, wir hatten es dann auch so, in unserer sehr erfolgreichen Zeit gab es dann freitags immer Döner. Na, so habe ich gesagt, Jungs, pass auf, zu Teilen der Geschäftsstelle und so, Döner, 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 ich zahle dann. Am Ende wurden es dann so viel, dass ich gesagt habe, pass auf, ich tue jetzt hier meinen normalen Beitrag dazu bei, ja, aber nachher kommt noch ganz Fürth. Aber das war auch so ein Ritual. Dann saßen wir alle bei Rashid im Büro, ne? Und da haben uns den Döner reingeknallt. Und wir wussten, ey, boah, in 10 Minuten gibt es wieder Mittagessen, aber wir können doch den Döner nicht weglassen, weil der hat uns doch zum Erfolg geführt. Also na, es war echt unfassbar. Und auch diese Momente mit diesem Pokal-Halbfinale, ja, wo ich in der 119. den Torwart wechsel, weil wir alle davon überzeugt waren, mit Jassi Fesic gewinnen wir das Elfmeterschießen gegen den BVB, weil der nicht nur super halten konnte, der konnte auch super schießen. Und dann schießt Gündogan gegen den Pfosten und vom Pfosten geht der Ball gegen den Rücken von Fesic und dann rein.
Und dann rein.
Also Wahnsinn. Und wie gesagt, total, total geil. Ich liebe die Region, ich liebe den Verein. Wir waren kurz vor Weihnachten nochmal da für 2 Tage und das ist echt total schön. Es fühlt sich auch an wie zu Hause. Und auch da ist es so, was ich auch am Anfang gesagt habe, es ist immer schön, ein bisschen Geschichte mitzuschreiben. Und ja, Fürth war bisher einmal in der Bundesliga und ich war ein Teil davon. Ja, also ich durfte sie mit in die Bundesliga führen. Fürth war einmal im Pokal-Halbfinale und ich durfte ein Teil davon sein. Und das ist etwas, was mir wahnsinnig viel gibt.
Nicht nur du alleine als Schalker, sondern ein anderer Schalker war auch mit dabei.
Oh ja.
Hi, Bujo, Asa hier. Hab kurz eine Frage. Sag mal bitte, wer dein bester Stürmer in Fürth war. Ich bin mal gespannt. Schöne Grüße.
Fangfrage, ne?
Mein Gott, ich darf nicht lügen. Ich darf nicht lügen, habe ich gesagt. Na, Asa war total wichtig für uns. Total wichtig, weil ihr müsst euch vorstellen, wir waren zur Halbserie, waren wir Fünfter. Also wir waren wieder knapp dran. Und jetzt ging es darum, weil es war ja klar, so in der Rückrunde wird der Druck immer mehr zunehmen. Wir haben viele, viele gute Jungs, aber auch sehr junge Jungs, die Situation nicht kennen. Jetzt wusste ich, dass Asa nicht ganz so zufrieden ist mit seiner sportlichen Situation und hatte einfach so die Idee, weil in St. Pauli lief es dann am Ende für ihn auch sehr unglücklich. Ja, Leute haben dann versucht, ihren eigenen Arsch zu retten und ihn als Sündenbock zu benutzen dafür, dass sie abgestiegen sind und so. Und ich weiß noch, wie wir uns bei Graziella 2 in GE getroffen haben. Und ich ihm sagte, er sei, Junge, du kannst ja was Besonderes schaffen, weil du bist dieser Mosaikstein, der uns noch fehlt, weil was soll dich noch erschrecken? Du warst bei 2 Weltmeisterschaften dabei, du hast in einem Weltmeisterschaftsfinale mitgespielt, damals gegen die Brasilianer in Südkorea und Japan. Wir brauchen dich und ich weiß auch, dass es vielleicht nicht in jedem Spiel über 90 Minuten geht, aber es werden die Momente kommen, wo wir dich brauchen. Und so war es dann auch. Also Asa war überragend für uns. Überragend für uns. Er hat uns wirklich oft auch den Hintern gerettet. So, er hat manchmal auch Zeichen gesetzt. Er war auf dem Spielfeld immer fokussiert und konnte natürlich dann außerhalb des Spielfelds auch mal loslassen. Also bei ihm war es nicht gespielt, sondern es gehört einfach zu ihm, dass er dass er in Momenten, wo er locker sein kann, ja, da kann er locker sein, aber wenn es jetzt darum geht, auf dieses Rechteck zu kommen und zu gewinnen, dann ist er getrieben von seinem Ehrgeiz. Und das können natürlich auch gerade so junge Spieler gebrauchen. Ja, die dann auf einmal meinen, sie hätten schon relativ viel geschafft und so.
Was? Ist das Kritik?
Was denn? Nein, das ist eine Form der Gesellschaft. Und dazu haben wir alle unseren Teil beigetragen, weil wir sorgen dafür, dass sich Spieler dahingehend entwickeln. Nein, und ich meine, Asa hat dann in einem Spiel gegen St. Pauli auch noch, wo wir eigentlich mit dem Sieg nur noch rechnerisch hätten nicht mehr aufsteigen können, hat er dann noch ein wichtiges Tor gemacht zum 2-1. Und das war dann die Krönung. Also überragender Typ. Ich werde ihm ewig dafür dankbar sein. Und auch er hat sich damit ein Stück weit in Fürth unsterblich gemacht.
Eine Geschichte gab es, die wird hier auf Schalke nicht gern gesehen. Bei dir, glaube ich, kann man das einfach so sagen, beziehungsweise du durftest das machen. Du hast gejubelt beim 2-1-Sieg in der Nachspielzeit im Februar gegen Schalke.
Hätte es heute nicht gegeben, das Tor, weil es war abseits. Ne? Und wobei Schalke hatte so viel Pech mit dem Videoschiedsrichter, vielleicht hätte er das damals auch anders gesehen. Ja, aber jetzt schau mal, wir hatten eigentlich so wenig zu lachen in diesem Bundesliga-Jahr. Also normalerweise gehst du in so eine Saison und verstärkst dich erstmal. So, was machen wir? Wir haben
Spieler abgegeben.
Wir haben erstmal Schröcki verloren, ein Spieler, der für uns enorm wichtig auf den Flügeln war. Den haben wir nach Hoffenheim verloren. Dann hatten wir Oliver Ocean, unseren erfolgreichsten Torjäger. Ja, den haben wir nach Frankfurt verloren, weil der in Frankfurt das 3-4-fache von dem verdienen konnte, was Fürth ihm überhaupt hätte anbieten können. Und dann suchst du mit einem, ich glaube, wir hatten damals einen Etat von 13,5 Millionen. Also 13,5 Millionen. Weißt du, was das ist? Das ist nix.
Jetzt zahlt der Stern des Südens einen Spieler mit.
Ja, das stimmt. Und ich meine, dafür, ja, in Summe kriegst du bei den Blauen hättest du auch keine Kleinfeldmannschaft auf den Platz bekommen. Ja? Also das war eine vollkommen andere Welt. Und dann hast du so ein Ereignis. Also jeder, der mich einigermaßen kennt, weiß, was mir hier diese königsblauen Farben bedeuten. Und wenn du dann nach so einer, da wirklich richtig viel Scheiße, wenn du dann so ein Erlebnis hast, ich weiß noch, Bastos macht, glaube ich, sein erstes Spiel und nagelt einen in den Giebel aus einer Entfernung, wo du denkst, ey, bitte, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Ne? Und dann macht Felix Klaus das 1-1, meine ich. Und Djurdjic, ja, aus einer leichten Abseitsposition, das 2-1. Ja, da brechen natürlich alle
Dämme. 90. plus 2, ne?
Ja, 90, ich sag ja, 90 plus 2, Abseits, da kam alles zusammen. Da kam alles zusammen. Aber für uns war es damals, gerade für Asa und für mich war es natürlich ein ganz besonderer Moment. Aber für die Jungs auch, dieses Erlebnis zu erleben. Weil wir haben teilweise Spiele verloren. Ey, das konntest du nicht erklären. Da waren Dinge dabei, wo du sagst, ey, entschuldige, aber irgendwas passt doch hier nicht. Und dann ist es schön, dass die Jungs das einmal erleben durften und konnten.
Du bist aber wieder zurückgekommen. Nach dem Aus von Tedesco hat Huub Stevens hier übernommen. Aber nur unter einer Bedingung. Ich mache es nur mit Bujo, hat er gesagt. Wie war das? Warst du vorbereitet darauf?
Null eigentlich, null. Also, es war ja, Jochen kam, glaube ich, 2 Wochen vorher. Und eine Woche vorher war ja Manchester City. Und es war dann so, ja,
ich dass... Ich glaube, 3 Wochen und eine Woche. Irgendwie, ich glaube, Schneider war 3 Wochen.
Kann sein. Aber,
ganz kurz
aber auf jeden Manchester Fall. War kurz, genau. War kurz davor.
Genau.
Und es war dann so, dass Jochen und ich uns am Flughafen so trafen, über den Weg liefen da in Manchester. Und er sagte dann, Mike, ich würde gerne mal mit dir reden, wie du so den Club siehst. Ne? Und ich sagte, ja, von mir aus liebend gern. Und wir haben uns dann verabredet für den gleichen Nachmittag. Und wir haben so eine Stunde darüber gesprochen, über den Nachwuchs, über zweite Mannschaft, über meine Tätigkeit hier als Repräsentant und. Aber da ging es null, also nicht mit einer Silbe, sonst will ich das heute gar nicht erzählen, ging es um die Lizenzspielermannschaft. Ja, und wir sind dann aber so verblieben, weil er einen Folgetermin hat, dass wir nach der Rückkehr aus Manchester uns aber nochmal zusammensetzen werden und dann vielleicht Dinge besprechen. Also wo es ja wirklich um repräsentative Sachen ging. Ja, und dann habe ich hier mit Asa einen Termin.
Mein Freund ist Ausländer,
glaube ich. Mein Freund ist Ausländer.
Das Trikot.
Genau, ja, das Trikot. Und auf einmal klingelt mein Telefon und Jochen sagt, Mike, wo bist du gerade? Ich sage, ich bin gerade in der Arena, wir haben hier so ein Fotoshooting. Ja, wenn du Zeit hast, komm doch gleich mal rüber. Und ich dachte, okay, dann geht's um weitere Aufgaben. Ne? Kümmere dich ein bisschen um unsere Jugend. Ne? Mach weiterhin deinen repräsentativen Teil, wie auch immer. Und geh dann da hoch und sehe dann Hüb und andere Leute aus dem Aufsichtsrat und denken aber immer noch nichts dabei. Und wird dann irgendwann ins Büro von Alex Jobst gerufen und da sitzt dann Hüb unter anderem auch und wir unterhalten uns so über die sportliche Situation. Und dann weiß ich noch, und dann sagt Hüb irgendetwas und dann sage ich, ja, glücklicherweise haben wir das nicht zu entscheiden, ist das nicht unser Problem. Da sollen sich andere Leute darüber Gedanken machen. Ja, und dann sagen die, jetzt sollten wir Mike einweihen. Und ich habe da immer noch keine Ahnung. Und dann hieß es, ja, wir werden uns von Domenico trennen, weil wir ihm den Druck nehmen möchten. Wir möchten, dass Hüb das übernimmt und Hüb möchte das mit dir machen. Und er möchte auch Asa dazu holen. Ja, und dann habe ich ein paar Stunden Bedenkzeit bekommen, weil, wie gesagt, ich war null drauf vorbereitet. Es war Donnerstag. Am Samstag stand Leipzig auf dem Programm, überall war zu lesen, Domenico, ja, wir glauben an ihn und wir machen da weiter und so. Und dann ist es natürlich schon ein Abenteuer. Weißt du, auf der einen Seite tat es mir echt wahnsinnig leid für Domenico, weil der hat es komplett gelebt. Er hat es komplett gelebt. Also, ich weiß nicht, ich werde nie vergessen, wie ich hier die Kurt Schumacher nach diesem Wahnsinns-Derby 4-4 entlang gefahren bin und von da aus kannst du ja sozusagen das Trainerbüro sehen und ich sehe dann, dass da spätabends noch Licht brennt und ich habe ihm dann am nächsten Tag geschrieben, ich sage, Entschuldigung, aber da brennt noch Licht bei dir so im Büro. Ja, Vorbereitung auf, ich glaube, Köln oder so, war dann Pokal, irgendwie so, war dann in der Woche war wieder Pokal und ich dachte mir, ey, Domenico, genieß doch wenigstens diesen Moment, also 0-4 hinten zu liegen und dann beim Rivalen ein 4-4 zu ziehen. Also wenn man da nicht mal ein bisschen durchatmen kann, wenn man den Moment nicht so ein bisschen genießen kann. Und von daher habe ich wirklich großen Respekt vor Domenico und hätte ihm echt gewünscht, dass er eigentlich ja noch lange Trainer geblieben wäre, weil, wie gesagt, auch Domenico hat's gelebt. Und ja, dann war der Donnerstag und dann habe ich irgendwann abends dann angerufen und habe gesagt, okay, ja, mit Hüb mache ich das. Und das war ein komplettes Abenteuer, weil ich kannte Hüb aus dem Verhältnis Spieler-Trainer, aber nicht Trainer-Trainer. Und die Situation war nicht einfach, weil ich hatte jetzt keinen großen Bezug zu der Kabine dort drüben. Natürlich kannte ich Ralle. Ne? Ich kannte den einen oder anderen ein bisschen, aber so ähnlich wie es 2008 war eigentlich bei meiner ersten Tätigkeit, wusste ich nicht, wie jeder Einzelne tickt. Das, was ich gesehen habe, war das, was auf dem Spielfeld stattfand. Und dann weißt du hast eigentlich keine Zeit, weil da gibt's ein Abschlusstraining und dann kommt RB. Also auch keine Laufkundschaft. Aber es waren stressige Momente, aber auch Momente, die ich nie missen möchte, weil ich habe den Knurrer aus Kerkrade erlebt, ja, wie ich es mir nie hätte vorstellen können. Also mit einer Lockerheit, mit einer Fokussierung, mit einer Entspanntheit, die war unfassbar. Also wir haben teilweise, die Situation war ja wirklich nicht einfach und zwischendurch sah es ja auch nicht immer so prickelnd aus.
Nee.
Aber
beileibe nicht.
Wir haben dann teilweise auf dem Trainingsplatz mussten wir über Dinge lachen, also jetzt nicht über die Jungs lachen, sondern so über die Situation, die wir hatten, ne? So, wo wir gesagt haben, ey, wenn uns jetzt einer lachen sieht, dann denken die alle, wir wären bekloppt. Weißt du, aber es war echt überragend und es war wirklich auch sehr lehrreich, so hip in diesen Situationen zu erleben, wie straight er war. Er macht eine Vorgabe an dem ersten Freitag, ja, so, da, die Karre sitzt im Dreck, wir müssen den Berg hoch. Im Moment sitzen noch zu viele auf der Karre, aber wir kommen nur da raus, wir kommen nur auf den Berg oder über diesen Berg, wenn wir entweder schieben oder ziehen. Aber drauf sitzen geht nicht mehr. Und dann meint einer am ersten Wochenende, er könnte trotzdem noch drauf sitzen bleiben. Ja, und dann ist er halt straight. Dann interessiert den das nicht, ob der nun 250, 2,5 oder über 20 Millionen gekostet hat, sondern sagt er nein, das ist in der jetzigen Phase, in der wir sind, hinderlich, kann ich nicht akzeptieren. So, und wie viel Feuer der noch hatte eigentlich, ne, wo du auch denkst, so mit Mitte 60, so, nein, aber es ist, wie der mich einmal fragte, Mike, weißt du, ob der und der im VIP-Raum war? Weil ich bin heute Morgen um 3:30 wach geworden und konnte nicht mehr einschlafen. Ich dachte, ey, hüpp. 3:30 konntest du nicht mehr schlafen, weil du nicht wusstest, ob der und der im VIP-Raum war. Na? So, und das war wahnsinnig. Manchmal war es auch gut, so als Regulativ. Na? Aber es war überragend, es war echt überragend und ich habe ihn früher schon sehr geschätzt, weil ich immer gesagt habe, Hüpp und ich haben in vielen Bereichen eine 95-prozentige Übereinstimmung, wie wir so eine Mannschaft an sich sehen. Nicht was Spielausrichtung oder so betrifft, sondern wie so ein Konstrukt miteinander funktionieren kann. Wir hatten halt nur die 5%, die uns unterschieden haben, war am Ende meiner Karriere, war ich der Meinung, ich sollte spielen und er hat halt gedacht, naja, es wird Zeit, dass du weniger spielst. Aber wie gesagt, das nochmal mit ihm erleben zu dürfen, war überragend.
Ich finde, das ist meine Meinung, ich weiß nicht, wie es andere sehen, aber ich finde auch, ihr seid so ein bisschen mitverantwortlich dafür, dass Schalke jetzt da steht, wo wir stehen. Also wirklich auf diese Zeit unter David Wagner und den jetzigen Kader bezogen. Weil ich glaube, dass ihr so ein bisschen der Mannschaft da auch so einen kleinen Kick gegeben habt und auch so ein bisschen vielleicht sensibilisiert habt.
Ich glaube, dass jetzt das natürlich das, was die Mannschaft im letzten Jahr erlebt hat, das gönnt man ja noch nicht mal, weiß ich nicht, seinem ärgsten Feind. Es werden viele sagen, doch, gönnen wir schon, aber ich möchte so weit nicht gehen. Also, dass du vom zweiten Tabellenplatz so tief fällst. Und das hatte natürlich logischerweise auch Gründe und manche Gründe waren auch über Statistiken sehr leicht nachvollziehbar. Aber wenn du dann so eine Situation überstehst, dann möchtest du das natürlich nicht nochmal erleben. Also ich glaube, dass es auch für die Jungs sehr, sehr wichtig war. Und ich denke, dass in der damaligen Phase den Jungs auch Hüpp sehr gut getan hat. Weil er halt klar war, es gab kein links oder rechts, es gab nur ein geradeaus. Es gab nur ein Miteinander, es ging nicht darum, der eine ist wichtiger als der andere. Und da wurden auch mutige Entscheidungen getroffen. Also ich meine, wenn du Nassim Boujelab aus der fünften Liga holst, also aus dem Reserveteam, aus unserer U23, und der macht, glaube ich, 8 Spiele und die meisten davon von Beginn an, dann machst du das ja nicht, weil du sportlichen Selbstmord beschreiten möchtest, sondern weil du davon überzeugt bist. Aber das auch in der Situation auch umzusetzen, das macht's halt dann auch so besonders. Und dann gleichzeitig Leute nicht mehr im Kader zu haben, die 25 Millionen gekostet haben, oder gleichzeitig auch Spieler auf der Bank zu haben, die 17 Millionen Ablösesumme gekostet haben. Weil du sagst, das Einzige, was zählt, ist, dass wir drin bleiben. Das hat auch die Situation so besonders gemacht.
Du arbeitest seit August 2018 auch als Co-Trainer der U16-Nationalmannschaft. Ja. Wie kam es denn zu diesem Engagement? Das hast du ja ruhen lassen, als du auf Schalke eingesprungen bist, aber jetzt bist du wieder an Bord.
Ja, es war so, dass ich... wann habe ich angefangen? 2018. Ja, die Jahre, weißt du, in meinem Alter gehen die Jahre so schnell an einem vorbei. Es war so, dass ich Magic Prus, einem ehemaligen Mitspieler von meiner Zeit, meiner Anfangszeit auf Schalke, dass ich den bei einem U17-Spiel getroffen habe, weil Magic hat sich mit seiner U17 vorbereitet auf die Europameisterschaft und er hat dann ein Spiel unserer U17 geschaut, weil da auch Kandidaten dabei waren. Und dann hat er mich gefragt, hey Bujo, was machst du eigentlich jetzt? Und dann habe ich gesagt, ich bin Taxifahrer. Wie, du bist Taxifahrer? Ja, ich bin Taxifahrer für meine Kinder. So, wenn die von A nach B müssen, dann fahre ich die. Und dann sagt er, aber hast du keinen Bock mehr auf Fußball? Und dann sagt, boah, lass mich bitte in Ruhe. Das ist immer weniger mein Spiel. So, weil ich habe auch viel vom Fußball profitiert, auch von der Wandlung. Aber natürlich hat man bei der einen oder anderen Sache, die geht man vielleicht dann nicht mehr ganz so mit oder die will man vielleicht auch nicht mehr ganz so mitgehen. Und dann fragt er mich, ja, aber möchtest du mich nicht unterstützen bei der U15, die ich im nächsten Jahr mache? Da sag ich, boah, Magic, ey. Also ich hab nie so mit Jugendlichen gearbeitet. Da sag ich, boah, Magic, ey, eigentlich hab ich da keinen Bock drauf. Und dann sagt er zu mir, schau dir das einfach mal an. Schau dir das einfach mal an und wenn es dir nicht gefällt, kannst du sofort aufhören. Du bindest dich da null, aber schaust dir wenigstens mal an. Und dann habe ich so ein Sichtungsturnier mitverfolgt für den DFB und fand das Miteinander in diesem Staff schon überragend. Und das hat mir dann echt so viel Spaß gemacht, dass es mir wahnsinnig schwer fiel, die Jungs dann zu verlassen. Weil wenn du die, weiß ich, fast ein ganzes Jahr begleitest und hast dann eigentlich deine ersten Länderspiele vor dir, dann hättest du das eigentlich auch gerne das Jahr mit denen zu Ende gebracht. Aber die Situation war so schwierig auf Schalke, dass man da eigentlich auch ein Stück weit gefordert war. Und das ist immer einfach, weil viele haben mich auch gefragt, warum machst du das? Warum gehst du jetzt dieses Risiko ein, vielleicht mit dem Blauen abzusteigen? Und da muss man natürlich auch sagen, man kann als Außenstehender immer über vieles meckern. Aber wenn es dann darum geht, Verantwortung zu übernehmen, dann muss man auch ein Stück weit da sein. Ja, und so habe ich meine Tätigkeit dann beim DFB unterbrochen. Mir war aber dann auch wichtig, dass ich sie wieder aufnehmen kann und die Verantwortlichen vom DFB, nicht nur Magic Prus, sondern die Verantwortlichen vom DFB haben sich dann auch sehr um mich bemüht und deswegen mache ich das jetzt weiter.
Wie sieht denn da so dein Alltag, sage ich mal, aus oder deine Aufgabe? Ihr stellt ja eine Nationalmannschaft zusammen, aktuell die U16, aus, sage ich mal, den Nachwuchsteams der ersten drei deutschen Profiligen. Wenn man manchmal die Namen sieht, ist auch ein Regionalligist dabei.
Ja, klar, weil man muss schon sagen, dass es ja sehr, sehr früh anfängt.
Und es ist kein Sky on the Zone, wie du vorhin gesagt hast.
Nein, gar nicht. Ich bin auch da weniger im Scouting, weil ich ja hier meine Aufgaben auch habe. sondern ich bin bei den Maßnahmen dabei. Das ist meine Haupttätigkeit. Also ich fahre nicht durch die Republik und schaue mir jetzt U16, U17 Spiele an. Ja, alles, was hier stattfindet, schon. Aber ich fahre jetzt nicht durch die Republik, weil das manchmal kollidieren würde mit anderen Aufgaben, die ich noch habe. Aber in den Maßnahmen, da haben wir schon richtig viel zu tun. Also das hat wenig mit Urlaub zu tun, auch wenn es nächste Woche nach Portugal geht. Auch wenn wir direkt zu Jahresbeginn halt 12 Tage in La Manga waren, sondern dann jagt eigentlich eine Sitzung, die nächste Trainingseinheit, um dann wieder darüber zu diskutieren, wie wir das Training bewerten, wie wir Einzelne bewerten und so. Das wird schon sehr akribisch gemacht, weil wir auch den Anspruch haben, erfolgreich mit den Jungs zu sein, weil wir auch den Anspruch haben, nächstes Jahr als U17 dann auch Deutschland international vertreten zu dürfen.
Du hast gerade deine anderen Aufgaben angesprochen. Du bist seit wenigen Monaten Koordinator für verliehene Spieler und internationale Aktivitäten auf Schalke. Mhm. Was haben wir uns denn unter diesem Begriff genau vorzustellen?
Ja, also erstmal meine Aktivitäten. Wir haben ja Projekte in China. Die soll ich dann auch mit meiner Präsenz unterstützen. Wir hätten eigentlich die erste Reise im Dezember gehabt. Da die Chinesen aber einen Tag vor Abflug den kompletten Ablauf veränderten, ist dann diese Reise für mich ausgefallen. Aber weitere werden folgen, definitiv. Und was die ausgeliehenen Spieler betrifft, ist es natürlich so, dass ich Kontakt zu ihnen halte, dass ich mir ihre Spiele anschaue, dass ich sie auch teilweise mit ihnen analysiere, dass sie ein Feedback von mir bekommen. Das ist nicht bei allen ausgeliehenen Spielern so, weil auch da muss man ein Stück weit unterscheiden. Also bei einem Sebastian Rudi muss ich mir jetzt nicht jedes Spiel anschauen, weil ich denke, dass er versuchen wird, bei Hoffenheim zu bleiben. Ja, aber bei anderen, ob das jetzt ein Cedric ist, Teuchert, der für Hannover spielt, ob das Ralle Fährmann ist, ob das jetzt Stevie ist oder Jonas Karls, da schaue ich logischerweise schon drauf und bin teilweise auch in Gespräche involviert oder führe auch Gespräche mit Vereinen, die für uns auch in einzelnen Fällen doch gute Partner werden könnten. Ne? Also von daher gibt es da schon ein paar Punkte.
Warum kannst du diesen Job sehr gut? Setze ich jetzt einfach mal so provokant rein im Raum.
Weil ich eigentlich immer auch Spieler mitentwickeln wollte. Sie ein Stück weit zu prägen. Nicht nur fußballerisch, sondern auch als Mensch war mir immer ein Anliegen. Und auch das ist es ja jetzt. Für den einen oder anderen ist es ein Rückschritt, ein Schlag, wenn sie den Verein verlassen wollen, weil sie natürlich alle den Anspruch hatten, hier in der ersten Mannschaft zu spielen. Und ich war lange genug Profi, weiß, wie sich gewisse Situationen anfühlen. Ich war Trainer und weiß auch, wie ein Trainer manchmal denken muss. Das sind vollkommen unterschiedliche Gedanken, weil als Spieler bist du sehr auf dich fixiert. Als Trainer musst du das große Ganze sehen und das hört nicht beim Kader auf. Und deshalb gibt's da manchmal unterschiedliche Perspektiven. Und ich glaube, das sind Dinge, die mir da auch helfen. Ja. Und ich glaube dass es für die Spieler wichtig ist, dass sie das Gefühl haben, ey, da hat einer Interesse an uns. Also sprich, der Verein hat Interesse an uns. wie wir uns dort entwickeln, wo wir momentan spielen. Weil die Jungs sind ja immer noch auch ein Teil von Schalke 04. Ja, ein Cedric Teuchert, auch wenn er jetzt in Hannover spielt, ist er ja trotzdem über seine Ausleihe gebunden an Schalke 04. Ein Ralle Fährmann, der jetzt in Norwich ist, ist logischerweise auch noch über seine Ausleihe gebunden an Schalke 04. Ralle kenne ich seitdem er mit 14 Jahren aus Chemnitz kam. Also ist es mir ein Anliegen, weil ich weiß, wie sehr er auch unsere Farben verkörpert, dass es ihm da gut geht. Ob er hatte eine sportlich nicht einfache Situation in England, hatte die auch hier nicht. Und an mir geht's darum, den Jungs zu zeigen, pass auf, da ist jemand oder da ist der Verein und ich vertrete den Verein in diesem Falle, der hat Interesse an eurer Entwicklung und ihr seid nicht aus den Augen, aus dem Sinn.
Auch manchmal dann Psychologe wahrscheinlich, ne?
Klar, weil wenn es nicht so läuft bei den Jungs, wie sie sich das gewünscht und vorgestellt haben, dann baut sich da logischerweise, da war ich nicht anders als Spieler, baut sich da manchmal auch Frust auf. Und dann ist es wiederum gut, wenn du beide Perspektiven kennst. Weißt du, wenn du auch die Perspektive des Trainers kennst. Das hilft nicht immer, aber das hilft oft.
Ja, damit sind wir fast am Ende unseres Gesprächs, aber eine Rubrik haben wir noch, unsere 04 Begriffe. Wir werfen dir vier Begriffe zu und du sagst uns einfach spontan, was dir dazu in den Kopf kommt. Und ich fange mit dem ersten an. Da haben wir nämlich vor einigen Tagen in der Zeitung was gelesen in Verbindung mit dir. Volleyball.
Volleyball? Ihr habt was gelesen?
Ja.
In der Zeitung? Warum? Klär mich erstmal auf.
Dass du als Volleyballtrainer, Betreuer eingesprungen bist oder einspringst.
Ah, am Wochenende. Ja, passiert schon des Öfteren mal. Weil die zweite Mannschaft vom TC Gelsenkirchen hat eine Trainerin, die gleichzeitig in der ersten Mannschaft auch spielt. Und wenn sich die Termine kollidieren, dann stehen die Mädels ohne Trainer oder ohne Trainerin da. Und und dann springe ich da manchmal ein.
Weil eins dieser Mädels?
Meine Tochter ist. Ja. Aber ich springe viel mehr dafür deshalb ein, weil ich den Mädels auch einen gewissen Halt geben möchte, weil auch wenn wir von einer vollkommen anderen Sportart sprechen, wo ich in Regelfragen nicht bis ins letzte Detail Bescheid weiß, dann weiß ich schon, wie eine Mannschaft funktioniert. Und da geht es manchmal auch um Psychologie, was den Gegner betrifft, was die eigene Mannschaft betrifft und ja, das macht mir Spaß und wir haben auch wesentlich öfter, glaube ich, gewonnen als verloren, wenn ich da draußen stand. Das ist ein nettes Gefühl. Aber das stand jetzt in der Zeitung?
Ja, vor einigen Tagen.
Wahnsinn.
Wir recherchieren ja, wir
bereiten uns auf sich. Ja, weil die Mädels, die neben mir standen, ja, wo haben wir denn gespielt? In Herten. Die haben sich schon gewundert, warum der eine immer Fotos macht.
Der nächste Begriff, Altersgrenze.
Altersgrenze, wenn einer gut ist, ist er gut. Ja, wenn wir davon reden, ob man schon mit 16, 17, 18 in der Bundesliga spielen kann. Also wenn einer von seiner Persönlichkeit schon so weit ist, auch mit diesem ganzen Druck umgehen zu können und wenn er das fußballerische Rüstzeug mitbringt, um in dieser Liga zu bestehen, ja, warum denn nicht? Ja, also die Jungs sind ja heute wesentlich weiter, als wir es damals waren. Ja, also wenn sind wir bei der U16-Nationalmannschaft, da gibt es manchmal Themen, ja, da hätte ich mit 15 in meinem ganzen Leben noch nicht nachgedacht. Ne? Auch da lernst du viel übers Leben und denkst dir, oh, scheiße, du hast ja auch zwei Kinder, ja, verabschiede dich von der einen oder anderen Vorstellung, weil das Leben sieht anders aus, als es damals zu deiner Zeit war.
Du hast zwei Kinder, du hast gerade die Jugendnationalmannschaft angesprochen, du warst selber jung. Modetrends?
Null. Mir vollkommen kackegal. Also deswegen, ich weiß, heute, da wird auch zu viel rumgekaspert, wenn ich sehe, wie wichtig Schuhe sind, Schuhfarben sind, nur was den Fußball betrifft, ne.
Früher warst du der Exot mit den roten Schuhen, heute bist du wahrscheinlich der Exot, wenn du schwarze Schuhe hast.
Ja, ne? genau. Und die werden bei mir auch immer schwarz bleiben, vermute ich. Ja. Es sei denn, Toni Kroos schickt mir mal ein paar in 8 und von seinen Weißen. Aber ansonsten werden die immer schwarz bleiben. So ein Schnickschnack war bei uns nicht, damals nicht so wichtig. Das heißt aber nicht, dass ich es deshalb ignorieren soll, weil für die Jugendlichen heute hat es eine ganz andere Bedeutung. Also wir hatten mal mit der Nationalmannschaft in Herzogenaurach, hatten wir einen Lehrgang und da kamen auch Leute von Adidas. Und dann haben die mit den Jungs diskutiert über die neuen Modelle und was für die wichtig ist. Und da dachte ich mir, in welcher Welt lebe ich gerade? Wahnsinn, echt, zieht die Schuhe an und haut vor die Bude. Ja?
Und vor allen Dingen rein.
Ja, genau, haut den lieber rein als daneben. Aber wie gesagt, die Zeiten ändern sich und deshalb müssen wir uns auch ein bisschen dieser neuen Zeit anpassen, ohne auf alte, bewährte Werte zu verzichten.
Ungewollt eine gute Überleitung. Die Zeiten ändern sich. Wir gucken hier raus aus dem Felddienst-Eck in der Felddienst-Arena auf das Vereinsgelände, sehen die Bagger und der letzte Begriff ist dann Schalker Feld.
Ja, wichtig, dass der Verein jetzt so eine Heimat hat. Also als ich hier hinkam, hatten wir diesen Haupttrainingsplatz und wir hatten einen Aschenplatz. Und wenn der Winter, damals gab es ja noch Winter, ne? Mehr als heute, wenn der Winter uns arg zusetzte, dann haben wir auf dem Aschenplatz trainiert oder auch, wir hatten mal gegen Wuppertaler SV da auch mal ein Freundschaftsspiel und so.
Der war da, wo der alte
Kunstrasen ist, genau. Also heutzutage undenkbar. Oder Rasenheizung. Oder weißt du, jetzt müssen wir den Platz noch bewässern, damit der Ball super rollt. Hat früher keinen interessiert. Wiesen waren im Winter knochenhart. Und wenn die Wiese trocken war, war die Wiese trocken. Aber wie gesagt, auch da, ne, so war es halt. Dem muss man nicht nachtrauern. So ist die Entwicklung. Und so wie ich die Entwicklung momentan sehe, finde ich die überragend, weil in meinen Anfangszeiten haben Jugendteams noch an der Glückaufkampfbahn gespielt oder trainiert. Teilweise haben dann unsere Teams in den Jahren darauf in Scholven oder Ückendorf gespielt. Und der Club braucht schon eine Heimat. Also jeder Verein braucht eine Heimat und eine Seele. Das macht dann auch einen Club besonders. Wenn er die nicht hat, wenn wir dem Verein diese Heimat und Seele nicht geben, dann sind wir austauschbar. Dann sind wir nicht mehr Schalke 04, sondern dann können wir uns auch umbenennen. Aber dann stehen wir auch für nichts mehr, für Dinge, für die wir immer stehen wollten.
Was wir in den zurückliegenden 2 Stunden und mehr auf jeden Fall spüren konnten, ist, dass du für Schalke stehst wie kaum ein Zweiter. Bujo, Mike, vielen Dank für dieses Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast, mit ausgiebig Nachspielzeit. Vielen, vielen Dank.
Gerne. Wir werden mal gucken, dass der Satz, jeder Verein braucht eine Heimat und eine Seele, ins Jahrbuch mit eingraviert wird. Das wird wahrscheinlich dann bei eine Menge Schalke-Fans überm Tresen an der Wand oder irgendwie als Poster ausgedruckt werden. Vielen Dank.
Gerne. Hat mir wirklich Freude gemacht. Ach scheiße, ich sollte nicht lügen. Naja, egal.
Ciao. Das war der Schalke 04 Podcast mit Mike Bujo-Büskens. Hier war, glaube ich, alles dabei. Currywurst, Pommes, holländische Kroketten. Tränen der Trauer, aber auch Tränen der Freude. Wir haben gelacht, wir haben fast geweint. Wir haben über die Vergangenheit gesprochen, wir haben über die Zukunft gesprochen. Alles war dabei. Ihr findet uns auf den üblichen Podcast-Portalen wie Spotify, Soundcloud, AudioNow oder Apple Podcasts. Bis bald und Glück auf! Die nächste Folge ist schon in Produktion. Freut euch drauf!